Podcast Folge 8, das siebente Siegel.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Audiokommentar-Podcast. Heute ist der 14. März 2020 und vor wenigen Tagen ist Max von Sydow gestorben, der große schwedische Film- und Theaterschauspieler, der seine Karriere begann in den Filmen von Ingmar Bergman und unter anderem eben auch in diesem Film, den wir heute kommentieren wollen, das siebente Siegel aus dem Jahr 1957. Und wenn ich sage wir, dann ist das einmal mehr Oliver Harm, der schon zum zweiten Mal jetzt hier dabei ist bei diesem Projekt, Film- und Literaturwissenschaftler, Kollege von der Uni Siegen. Und wir wollen zusammen diesen Film ein wenig hinterfragen, beleuchten, auseinandernehmen. Er ist ja nun mal ein großes, mythisiertes Mysterium und ein, ja, einfach sehr bekannter Film und eines der großen Werke im Oeuvre von Ingmar Bergman. Dann werde ich den Film jetzt starten und wir legen los, wie immer, beim Klickton.
Ja, dann schon mal von meiner Seite auch vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne natürlich.
Und ja, jetzt beginnen wir mit dem siebenten Siegel. Ja, es ist diesmal ein ernsthafter Film, also was ja nicht heißt, dass hier selten ernsthafte Filme auftauchen, aber es waren ja auch ein paar lustigere dabei.
Genau, ja. Der letzte zum Beispiel, den wir zusammen gemacht haben. Ja. Karate Tiger, weit entfernt jetzt von diesem Film, inhaltlich und auch formal.
Ja, wohl, es ging um einen Mensch, der aus dem Grab wiederkehrt. Also wir könnten Parallelen finden.
Irgendwie wird das schon gehen, ja.
Ja, inhaltlich sind wir hier. Ja, wo sind wir? Wir befinden uns
im 14. Jahrhundert.
Im 14. Jahrhundert in Schweden.
Ja.
Und wir sehen gleich, wir befinden uns ja noch im Vorspann, was quasi auch schon bezeichnend ist, dass der Vorspann quasi ohne Ton, ohne Musik, nur vor ganz schwarzem Hintergrund stattfindet.
Genau.
Also in einer sehr bedächtigen Stimmung.
Aber nicht untypisch für die Filme von Bergman, der eigentlich auf sehr viel innerdiegetische Musik meistens verzichtet. Die taucht hier zwar auf im siebten Siegel, aber auch nur zur Untermalung von bestimmten Szenen, also sehr sinnträchtig eingesetzt. Zum Beispiel hier, ne? Jetzt geht's hier los.
Genau, und steigert sich jetzt auch direkt zu dem Choral quasi. Ne?
Genau, Dies Irae, mit einem unheilschwangeren Himmel. Ja, also diese erste Szene hier und auch dieser stehende Vogel am Himmel, das ist schon, sind sehr irreale Bilder. Jetzt hören wir den Voice-Over, der uns aus der Offenbarung des Johannes vorliest.
Das Spannende ist hier, dass wir vor dem Öffnen des siebten Siegels eben hören und dass es hier letztendlich darum geht, dass eine große Stille herrscht. Es ist quasi so, also das passt natürlich auf Ingmar Bergmans Auseinandersetzung mit Gott, mit Religion, dass die Stille, dass das Schweigen quasi eben nicht untypisch ist. Und es wirkt so, wenn wir mal gucken, wie der Film gerahmt ist, was jetzt dieses Bibelzitat angeht, als wäre dieser Film, den wir sehen, findet eigentlich in der Stille statt, bevor das Ende der Welt nun kommt quasi. Also das hat natürlich eine gewisse Sinnträchtigkeit eben wieder.
Absolut, ja. Und auch dieser Anfang hier am Strand, gedreht auf den Fahrer, zu erkennen auch in diesem sehr felsigen Strand, diese beiden Figuren hier, der Ritter Antonius Block und sein Knappe, die wirken ja letztendlich wie angespült, ne? Also das hat ja so eine geburtsartige Eröffnung, diese Szene hier. So wirkt es zumindest so, als wären sie gerade an die Welt gespült worden, ne? Aber zum Ende der Welt, wie du ganz richtig sagst, weil wir befinden uns ja hier in einem apokalyptischen Szenario.
Genau, also wir finden hier kaum, also wir sehen eben nicht, wo sie herkommen, sie sind bereits da. Der Knappe Jöns fläht sich auch etwas auf eben diesem steinigen Boden herum. Er wirkt seine animalisch, während Max von Sydow hier sogar in einer betenden Pose ist.
Ja.
Dass es jetzt hier um eine Rückkehr von dem Kreuzzug geht, erfährt man alles erst später. Man sieht natürlich am Outfit Max von Sydow, dass er ein Ritter ist. Dieses quasi angespült sein oder dieses einfach da sein, das werden wir natürlich jetzt quasi noch viel deutlicher beim nächsten Charakter sehen, der eingeführt wird.
Ja, absolut, ja.
Weil jetzt einfach hier quasi, genau, jetzt sehen wir schon das Schachbrett. Es gibt einfach nochmal eine Überblendung zu dem Wellen und direkt eine weitere Überblendung und dann ist der Ton einfach da. Also ist er für ein Bild. Der ist jetzt auch nicht in diesem Bild erschienen, sondern er stand schon in dem Bild, in das übergeblendet wurde.
Und er stellt sich auch direkt als derjenige vor, der er ist. Ne? Er macht auch kein großes Mysterium aus seiner Figur.
Ich glaube, dass hier, also ein bisschen aus Erfahrung weiß ich ja, wenn man das jetzt quasi jüngeren Leuten zeigen würde, dass an dieser Stelle oftmals gelacht oder zumindest geschmunzelt wird, weil eben dieses unprätentiöse, wer sind sie, ja, der Tod, wirkt befremdlich. Also ich glaube, man kann quasi allein schon an der Anfangssequenz, kann man nochmal sehr viel erklären über eben, was wären Genrekonventionen, in denen so etwas vorkommt und was ist eben der Unterschied zu einem Autorenfilm eben, der jetzt in so, von dem man ja bei Ingmar Bergman eindeutig sprechen kann. Hm. Und das eben, ich sage erstmal, es geht hier in keinster Weise um irgendeine Form von ästhetischer Coolness oder einer Düsternis, die mit einem coolen Unterhaltungswert einhergehen könnte, wenn man das mal so formulieren kann, wie man das nämlich sonst vielleicht aus den übernatürlichen Genres quasi kennen würde.
Ja, richtig. Ja.
Sondern es wirkt ja, jetzt wird es ganz schwierig. Du sprachst anfangs von irreal, was den Vogel angeht. Jetzt kann ich ja vielleicht von realistisch oder naturalistisch sprechen. Das sind sowieso die schwierigsten Begriffe, die es gibt. Also wenn man,
aber es durchdringen sich ja hier auch verschiedene Welten, ne?
Genau. Und
verschiedene Darstellungsformen.
Ja. Also es ist halt natürlich auch einfach theatral. Also dass das Ganze, weil das ist ja auch in seiner Vorlage sogar, also Bergmanns eigener Vorlage war es ja ursprünglich ein Theaterstück.
Ja, genau.
Und
es gibt auch eine Bühnenfassung nach wie vor davon. Ich habe es auch einmal auf der Bühne gesehen. Das lässt sich auch sehr gut auf die Bühne bringen. Also es funktioniert. Was ich vorhin noch sagen wollte, in der Szene, als Antonius Block, der Ritter, aufs Meer hinaus starrte und dann zurückkam an den Strand, da hatten wir, das wird sich auch ein paar Mal wiederholen im Film, eine sehr ästhetisch durchdachte Kameraeinstellung konnten wir erkennen und auch die Art, wie mit Schärfe und Unschärfe gearbeitet wurde. Es sah wirklich so aus, als wäre er eine Figur, die sich am Strand befindet. Also als wäre das alles eine Modellwelt. Und dann schwenkten wir über in derselben Einstellung zum Schachbrett und da haben wir ja tatsächlich diese Modellwelt vorhanden. Das ist also eine sehr durchdachte, formale Ästhetik, die wir hier haben. An der Kamera war Gunnar Fischer, der war lange Jahre der Haus- und Hofkameramann von Ingmar Bergman, bis er dann durch Sven Nykvist mehr oder weniger abgelöst wurde, kann man sagen. Also Bergman ist ja bekannt dafür, immer mit demselben Ensemble zusammengearbeitet zu haben und da gehören sowohl die Schauspieler dazu als auch die technischen Mitarbeiter.
Genau, und einer dieser Ensemble-Mitglieder ist eben auch der Knappe.
Ja.
Gunnar
Bjørnstrand.
Bjørnstrand,
ja.
Genau.
Genau, ja.
Den sehen wir jetzt hier. Also vielleicht sollte man ein bisschen kurz mal auch was zu den Charakteren sagen. Also wie ich eben schon meinte, er lag am Strand eher so ein bisschen was von einem Hund auch, weil er knurrt auch seinem Herrn einfach hinterher. Er wird öfter mal angestoßen von Antonius Block und neigt ihn zu einem Knurren. Jetzt, oder ja, so ein fauchendes Knurren, das kommt ja 3-4 Mal, glaube ich, im Film.
Ja.
Jetzt gerade sang er quasi ein Lied eher über die weltlichen Vergnügungen. Also wir müssen da ein bisschen das so ein bisschen im Auge behalten, eigentlich, wer verkörpert hier welche,
ja, absolut.
Ich würde sagen, welches Weltbild, welche Geisteshaltung,
ja.
Gerade in eben der Konfrontation mit dem Tod, jetzt haben wir es eben eigentlich so schnell übergangen, also der Tod ist jetzt hier wirklich einer der wichtigen Charaktere auch in diesem Film.
Ja, und er wütet hier, ja. Wie wir hier sehen, weil die Pest zieht durchs Land. Und das ist schon ein sehr erschreckendes Bild, womit man in dieser Form jetzt zunächst mal nicht gerechnet hat. Und auch der doch eher eben sehr, sagen wir mal, als Zyniker auftretende Knappe, der ist auch hier geschockt und erzählt seinem Herrn nicht, was er da gesehen hat. Oder der Ritter weiß es bereits und möchte es aber, also es wird nicht wirklich ausgesprochen, ne?
Beziehungsweise er verpackt es auch wieder in eine Art zynische Form. Aber es ist nicht einfach hierbei, die Figuren in ganz klare Schubladen zu stecken. Ja. Also oftmals hört man so etwas wie, ja, es handelt von einem Ritter, der im Kreuzzug seinen Glauben verloren hat. So einfach kann man sich das nicht machen, weil wir sahen ihn am Anfang schon beten, wir werden ihn in einer Kapelle sehen, wir werden ihn in einer harschen Auseinandersetzung sehen. Also wie das mit dem Glauben bestellt ist, ist schon komplexer.
Ja.
Und eben auch der Knappe, ja, er ist irgendwo zynisch, er ist aber auch letztendlich, hat er auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, Also das ist nicht so schwarz-weiß, das ist nicht so einfach.
Ja, er ist ja auch so eine Mischung aus Zyniker und gleichzeitig aus Intellektuellem, kann man sagen. Ne? Also vielleicht auch Zynismus wegen des Intellektuellen. Er betont auch mehrmals, er sei ein Studierter, ne? Wenn ich mich jetzt total täusche.
Wie ernst zu nehmen das ist, kann man gar nicht so ganz beurteilen.
Oder ob er das auch wieder als Zynismus meint und damit eben die wirklichen Studierten auch aufs Korn nehmen will, das weiß man alles nicht so hundertprozentig. Das sind alles sehr komplexe Figuren hier in diesem Film. Unter anderem auch er hier, der Schauspieler, der Gaukler, Joff mit Namen.
Nils Poppe.
Nils Poppe, genau. Auch ein schwedischer Theaterschauspieler, der ja mehrmals im Film so Visionen hat, von dem wir gleich die erste sehen werden.
Das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen, wenn es um die Analyse, wenn es um die Lesart des Films geht, dass man sich diese Szenen wirklich mal genau anschaut. Es wird eben eingeleitet, wie jetzt mehrmals gesagt, durch den Tod, durch den personifizierten Tod. Also der Tod ist wirklich durch einen Schauspieler vertreten, einfach da, wie uns ist sichtbar für uns wie alle anderen Charaktere auch. Innerhalb des Films allerdings nur von Max von Sydow zu sehen. So, das ist schon mal so die eine Ebene, dass wir quasi mal, das müssen wir uns so vor Augen halten. Die nächste ist jetzt eben, wie gehen wir um mit diesen Übernatürlichkeiten, mit diesen Erscheinungen, diesen Visionen des Gauklers. Jetzt zum Beispiel sehen wir hören quasi die geistliche Musik.
Ja.
Wir sehen entsprechendes Lichteinfall, das sich schön dann Zwielicht.
Und er ist verzaubert, ne?
Ja, er scheint verzaubert. Ja. Aber wir müssen jetzt, wenn wir genau hingucken, was wir sehen ist, dass diese Filmfigur etwas sieht. Mhm. Mehr sehen wir erstmal nicht. Wir sehen, dass er eine Frau mit einem Kind sieht. Mhm. Diese Ebene muss man zumindest im Kopf behalten. Weil die meisten denken, hat er sich das nur eingebildet? Diese Einbildung könnte ja auf zwei Ebenen stattfinden. Entweder es wäre in Wirklichkeit gar nichts da gewesen, oder aber es war halt eine Frau mit Kind. Seine Interpretation, dass das die Mutter Maria und das Jesuskind ist, ist nur nochmal eine andere Sache. Aber das meine ich nur so, also von dem, was uns der Film eigentlich zeigt, der hält sich da ziemlich zurück. Also
ja,
der
das Film ist selbst richtig.
hält sich da zurück.
Genau. Also der Film begegnet, also beziehungsweise wir als Zuschauer müssen diesen Visionen des Schauspielers genauso begegnen, wie seine Frau das hier tut, die schon weiß, dass er öfter wohl diese visuellen Eindrücke hat und Visionen hat, sich das zwar immer sehr gerne erzählen lässt, aber es nicht so wirklich ernst nimmt. Ne? Sie ist zwar sehr liebevoll mit ihm und so weiter, aber er scheint so dieser Mann mit dem zweiten Gesicht oder eben mit irgendwelchen Vorahnungen zu sein oder eben so ein spiritueller Mensch, der bestimmte Schwingungen wahrnehmen kann.
Genau, so wird sie ja zumindest formuliert. Die Frau ist im Übrigen Bibi Andersson, die ja eben eine der weiblichen Vertreterinnen des Bergmann-Ensembles ist.
Ja.
Ich meine sogar zu diesem Zeitpunkt Bergmanns Lebensgefährtin.
Das könnte sein, ja, aber zu irgendeinem Zeitpunkt auf jeden Fall.
ja, zu irgendeinem Zeitpunkt. Ist auch zu mehreren Zeitpunkten, glaube ich.
Ja, die waren da recht locker. Aber irgendwie hat das auch so eine angenehme, ist so schön, diese Bergmann-Familie, muss man sagen. Bibi Andersson leider auch nicht mehr unter uns. Sie ist 2019, wenn ich mich richtig erinnere, leider gestorben.
Genau.
Auch in zahlreichen Bergmann-Filmen dabei. Und natürlich auch so eine Theateraktrice der ersten Garde.
Das Interessante ist hier, also wenn wir jetzt sehen, in diesen beiden ersten Sequenzen, sage ich mal, also der erste Teil des Films ist jetzt gewesen, wir lernen Max von Sydow, seinen Knappen und eben den Tod kennen, in einem sehr, sehr düsteren Szenario, in dem es eben um Tod, Verderben geht und Leid, um apokalyptische Zeichen, die erwähnt wurden. Jetzt kommt quasi ein Gegenstück, wir lernen dieses Gaukler, noch Duo, gleich Trio und danach kommt sogar noch ein kleines Kind hinzu.
Also genau.
Die lernen wir jetzt kennen. Wir sehen bei dem Paar, also bei dem Gaukler und seiner Frau, die sehr, sehr, die also unglaublich strahlend sind, sehr lächeln. Bibi Andersson ist natürlich hervorragend dafür gecastet, weil sie wirklich dieses sehr, sehr freundlich strahlende Gesicht hat. Also wir sehen einen völligen Gegenentwurf zu dem Lebenswelten von vorher.
Ja.
Und
das stimmt.
Wir haben Liebe und Harmonie. Wir haben also natürlich eine Liebesbeziehung. Jetzt ist natürlich dadurch, dass deren Kleinkind hier gezeigt wird, beinahe eine Analogie, meint man jetzt zu eben Maria und dem Jesuskind, das vorher genannt wurde, weil man sieht jetzt eben auch, also dass diese Assoziationen, auch die auch immer das sein soll, sind auf jeden Fall da.
Auch die Namen der beiden sind ja schon Hinweise. Joff und Mia, ne? Josef und Maria natürlich. brennt sich. Also
oh, stimmt, das ist jetzt nicht gerade subtil. Das ist,
ja, ja. Also, das ist schon recht deutlich gemacht. Ja.
Aber es ist ein Umgang, also er ist ein, ja, man könnte sagen, vielleicht naiv, das müssten wir halt sehen. Gerade in Abgrenzung zur Vernunft, die vielleicht ja dann, oder ist die Intelligenz, die du eben meintest, das Studierte, ist das ein Zeichen dafür, dass man sich eher schlecht fühlt? Und hier wäre die Naivität eine Basis für das Glücklichersein, aber das muss man halt genauer
ja, das ansehen. Ja, das ist interessant, zumindest die Gaukler, oder also nehmen wir mal Joff als Gaukler, dieser ganze Beruf, oder wie man ihn so auffasst, ist ja auch ein Pendeln zwischen verschiedenen Welten per se. Ne? Von daher bietet es sich natürlich an, ihn als diese Figur mit dem zweiten Gesicht, wie ich es eben genannt habe, auszuwählen. Der Ritter ist ja letztendlich, das ist ja sein Problem, sehr verhaftet in der irdischen Welt, würde aber gern mehr über die spirituelle Welt erfahren oder dahinter blicken sozusagen. Und er blickt eigentlich hier wirklich darauf und macht sich seine Gedanken, wie ein Kind das macht, ne? Hat was sehr Kindliches noch bewahrt. Der Ritter ist eigentlich zu sehr schon verdorben, in Anführungsstrichen, von der Welt.
Genau, und Joff, jetzt gerade sang er zum Beispiel wieder ein kleines Lied, er singt wirklich mal, er erkennt die eigentlich die positiven, schönen Aspekte der Religion, des Christentums in dem Fall, er sprach eben wieder vom Frohlocken und des Christuskindes, er Samaria. Mhm. Ansonsten werden wir sehr häufig eher negative Anteile des Ganzen sehen, mit sehr viel Drohung, mit Verzweiflung, mit Gottes Gericht etc.
Ja.
Und er nimmt eigentlich das an, was es ja eigentlich geht, um das Evangelium quasi, das er vor Augen hat.
Genau.
Das die anderen offenbar gar nicht kennen.
Mhm.
Oder dass sie gar nicht mehr thematisieren.
Mhm. Mhm. Das stimmt. Also der Ritter war natürlich im Namen des Evangeliums unterwegs, mit seinem Knappen, aber mit ganz anderen Intentionen natürlich. Ne? Also letztendlich so eine Art ja, mit einem Machtprinzip belegt, ne? Was hier bei den beiden Gauklern gar nicht mehr vorhanden ist. Wie ich eben sagte, die oder zumindest er, Joff, nimmt es so, wie es kommt. Ne? Da ist jetzt auch kein Sendungsbewusstsein dahinter oder so. Er erzählt es zwar seiner Frau, aber wie gesagt, wie ein Kind das seiner Mutter erzählen würde, so in der Art.
Genau, und aber seine Frau hat wirklich eine Begeisterung dafür, aber auch die Naivität, er freut sich darüber, was mal aus seinem Sohn wird und träumt davon, er wird den großen Trick beherrschen, weil da er hier selbst am Jonglieren ist, halt eine der Gaukler-Schauspielertätigkeiten, aber sein Sohn wird irgendwann mal den einen Ball in der Luft halten können.
Ja. Yeah.
Und was seine Frau hält, ist für verrückt, wie kann er an sowas glauben, aber er denkt, naja, für uns ist es unmöglich, für den anderen aber nicht.
Genau.
Also vielleicht, das ist natürlich auch von ihm mit einem gewissen Augenzwinkern gesprochen, aber das verkörpert schon eine gewisse Lebenshaltung.
Schön ist es auch eigentlich das Ende dieser Szene gerade gewesen, dass es endet einfach, wie sie ihn lange anschaut und dann einfach sagt, ich liebe dich. Und ja. Dann hält er inne in seinem Jonglier. Modus sozusagen und dann ist die Szene vorbei. Das ist eigentlich die Quintessenz von allem, was wir eben gesehen haben. Das basiert eben auf diesem emotionalen Prinzip.
Genau. Ja. Und auch sehr wichtig für die letzte Einstellung des Films.
Absolut.
Wenn man drüber nachdenken muss, weil interessanterweise ist es immer kolportiert, der Film würde mit dem Totentanz enden.
Stimmt.
Was natürlich am Ende des Films stattfindet, aber es ist nicht die letzte Aufnahme. Und das ist auch wieder interessant für die Haltung des Films, vielleicht auch Ingmar Bergmanns. Weil gleichzeitig wird grundsätzlich kolportiert, Bergmann ist so ein Religionsgegner und das wäre ein gutes Beispiel für Sinnlosigkeiten, sogar die Dummheit des Christentums. Und das bringt, also der Film ist weitaus differenzierter.
Auf jeden
also
Fall.
So einfach ist das nicht.
Auch wenn man Bergmanns Werk als Ganzes betrachtet, dann muss man dazu kommen, dass er eine sehr platte Kritik überhaupt nicht vornimmt. Er ist immer ein Suchender und das hat auch damit zu tun mit seiner ganzen Biografie. Er ist ja immerhin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, also mit christlicher Lehre umgeben sozusagen. Dieses Aufwachsen war, wie man in seiner Biografie auch nachlesen kann, natürlich sehr, sehr zwiespältig, weil er diese ganze Härte des schwedischen Protestantismus natürlich zu spüren bekam, hat er dann ja später verarbeitet in Fanny und Alexander.
Also diese Szene ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel für diese, ich nenne es mal die harte Seite der Religion, die du jetzt geschildert hast, bei seiner Erziehung im Pfarrhaus, Elternhaus.
Ja.
Jetzt sind wir ja hier bei dem Maler, beziehungsweise der Knapper ist hier bei einem Maler, der hier eine Totentanz-Illustration über die Wände macht, also in dem quasi die Pest thematisiert wird, die hier in den Landen herrscht. Das heißt erstmal die negativste Seite des Weltlichen, einfach der Tod, das Leid, das in der Welt ist. Und gleichzeitig wird darauf verwiesen, eine Interpretation, dass das eine Strafe Gottes sein könnte sogar. Also hier wäre jetzt quasi Gott als negativ. Wir sind jetzt immer gerade halt noch sehen, hier war die vor die Szene, in der wirklich vom Evangelium geredet wurde, von einem Frohlocken.
Mhm.
Und jetzt wechseln wir wieder zu eben zum Knappen, der jetzt die besagte Szene hatte, und jetzt gleichzeitig zu Antonius Block, der in einer Kapelle ist, sich noch einmal seinen geistlichen Anteil hingibt, aber er auch selbst jetzt ja eben über Sinnfragen, über Leidesfragen sprechen wird.
Ja, richtig. Diese Kirchenmalereien, die wir da eben gesehen haben, sind insofern auch nicht uninteressant, weil einige Bilder des Films auf Kirchenmalereien auch basieren. Unter anderem eben auch das Bild, was Joff gesehen hat, mit der angeblichen Jungfrau Maria und dem Jesuskind. Später am Ende des Films natürlich auch der Totentanz und eben auch das Schachspiel des Ritters mit dem Tod. Sagen wir mal, sakrale Bilder, die der Film hier auf jeden Fall auch einbaut.
Genau, also es gibt sogar eine Wandmalerei einer Kirche, einer schwedischen Kirche aus dem 15. Jahrhundert, wo eben genau ein Schachspiel mit dem Tod thematisiert wurde.
Und der berühmte Stich von Dürer, Ritter, Tod und Teufel, der ist natürlich auch hier als Vorlage durchaus zu nennen, ganz klar.
Ja, also jetzt sind eigentlich hier die sehr, sehr existenzialistischen Themen werden jetzt hier angesprochen. Also Antonius Block spricht, was ich sehr interessant finde oder wirklich sehr bewegend finde, er spricht einerseits über die Sinnlehre und wie verzweifelt das Leben ist, dass er aber den Glauben nicht los wird. Das ist das Interessante. Er klagt darüber, warum kann man den Glauben nicht töten, Gott nicht abtöten sogar. Also das empfindet er quasi als eine noch größere Quälerei, dass er eben, weil er nicht glaubt, trotzdem noch glaubt. Das ist dieses interessant, also darauf passen natürlich biblische Stellen. Es gibt ja das Bibelzitat mit einem Mann, der Jesus um Hilfe bittet und dann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das glaube ich sogar nicht die Jahreslosung sogar dieses Jahr. Also weil das interessanterweise scheint das ja eine anthropologische Eigenschaft zu sein, dass selbst der Rationale, das je nach oder die völlige Rationalität das nicht einfach abtöten kann.
Das ist richtig. Und er sich im Grunde, da er mehr oder weniger so im Dunkeln tappt und da er langsam dran verzweifelt, sich wünscht, er könnte es abtöten, um zumindest dadurch eine Form der Freiheit oder Selbstbestimmung oder wie man es auch immer nennen will, zurückzugewinnen. Weil er ja wirklich, es ist ja ein Leid, das er erfährt. Und ich finde, man kann da eine Parallele ziehen, bildlich auch zu dem wirklich überzeichnet veräußerlichten Leidensgesicht des Christus, den wir eben da am Kreuz gesehen haben, dieser Holzfigur, die ja wirklich sehr überzeichnet leidet, kann man sagen. Also auch in diesem Augenblick des Todes oder der Todesstunde offenkundig in diesem Moment nicht frohlockt. Ne? Also von daher haben wir auch wieder bildlich so eine Parallele eingebaut.
Wobei halt eben das Interessante ist, dass hier genau dieses religiöse, theologische Bestandteil des leidenden Christus ist ja die Garantie für den Menschen auf Hoffnung, nicht leiden zu müssen. Und diese Ebene, eben dieses Evangelium scheint ja nicht mehr anzukommen. Daran kann er vielleicht nicht mehr glauben. Aber eben umso mehr Christus leidet, umso mehr haben wir Hoffnung, da ja er ja für uns leidet. Aber das, ja. Diese Ebene gibt es aber sehr häufig auch in Filmen, dass eben diese Ebene gar nicht mehr angesprochen wird. Dass das ja der Weg ist. Aber du hast natürlich schon recht gehabt, er war ja im Namen des Evangeliums unterwegs, hat unglaublich viel Leid gesehen die letzten 10 Jahre. Das müssen wir uns quasi denken, oder wir. Und das ist jetzt nun mal seine Situation.
Ja. Ich glaube, an einer Stelle sagt er auch, vielleicht war es jetzt hier schon oder es kommt später, also sinngemäß die Angst vor dem Tod, also dadurch, dass der Mensch nicht weiß, was der Tod ist oder was nach dem Tod kommt, wenn er denn nicht gerade glaubt, dann hat er ja eine Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt. Also diese Angst vor dem Tod bringt den Mensch auch wieder näher zu Gott, weil Gott das Einzige ist, woran er sich dann wirklich festhalten kann, oder die einzige Hoffnung, die er eben noch hat. Was soll er sonst tun? Weil, das wird später ja auch nochmal ganz explizit gesagt, wir sind des Todes, wir sind zum Tode verurteilt. Wir sind letztendlich diese berühmten Walking Dead, also wir sind bereits lebende Tote, kann man so sagen.
Ja, wir haben schon. Das hat ja quasi auch gerade nochmal schön stattgefunden, indem er jetzt wieder einen Dialog mit dem Tod hatte, den er allerdings erst später als Tod erkannte, den er erst für einen Mönch hielt. Und das jetzt resultiert eigentlich in dieser Sache, jetzt nehme ich die Gegenwart richtig wahr und ich nutze die Gunst der Stunde, die mir bleibt, um mit dem Tod weiter Schach zu spielen. Also, dass er irgendwie agieren kann. An sich ist natürlich, das Interessante ist, dass genau das oftmals als Kritik genommen wird, dieses, die Angst, die du nanntest. Ja, okay, man glaubt ja nur, weil man Angst hat. Weil der Tod und so weiter da ist. Das Interessante ist aber, ja, das würde, in dem Fall müssen jetzt hier mehr christlich orientiert bleiben, der Film bezieht sich ja eben auf die christliche Religion, Theologie, dass ich ja genau das sagen würde, ja, hilf mir bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde.
Richtig,
genau. Heißt. Also das ist eben genau die Sache, deswegen, du sollst Angst haben, sei froh, wenn du Angst hast, dann kommst du damit auf den richtigen Weg. Also das ist das Interessante, es wird oftmals lapidar als ein eher triviales religionskritisches Argument genommen. Ja, das kommt ja nur aus Angst. Ja, aber das kann ja eben auch genau die Wahrheit sein. Also die andere Seite argumentiert ja auch so. Also das ist dann maximal 50-50 stehen diese Argumente, falls man es überhaupt so nennen kann.
Ja.
Das sind ja eher Meinungen oder Gefühle quasi. Aber genau, jetzt haben wir hier sehen wir jetzt natürlich den mittlerweile angetrunkenen Knappen, der wieder zu seinem Zynismus zurückkehrt. Und ja, jetzt tritt sein Herr, Antonius Block, an die Seite, den wir eben jetzt gesehen hatten, der aus einer Verzweiflung nochmal auf eine andere Art und Weise Kraft schöpft und ihn so ein bisschen maßregelt für diese Flapsigkeiten des Knappens quasi, für diesen Zynismus. Also sie stehen genau der gleichen Situation gegenüber und bearbeiten sie mit unterschiedlichen Haltungen und Gefühlen.
Ja.
Das ist eigentlich sehr spannend.
Das stimmt, ja. Und es wird hinterher ja nochmal eine Situation kommen, jetzt wo ich gerade das angekettete Mädchen da sehe, die ja offenbar vom Teufel besessen ist. Wir werden später noch eine Hinrichtungsszene sehen, wo sie verbrannt werden soll, wo auch der Knappe, ich sag's jetzt mal überspitzt, zusammenbricht, Zitat, ein kleines Mädchen, ich kann einfach nicht mehr und so.
Ja, irgendwann ist es quasi auch für ihn einfach zu viel. Er versucht's, das ist genau die Frage, wie genau, was tut er eigentlich? Ist es eine Form von Verdrängung? Was wäre diese Haltung mit, ich akzeptiere zum Beispiel die Sinnlosigkeit des Seins, wenn so etwas kommt? Wie sieht so eine Akzeptanz aus?
Naja,
ist das eine einmalige Sache? Ich sage jetzt, okay, ich habe mich damit abgefunden und das war's.
Ja.
Find ich mir sehr, sehr schwierig vor, weil die Fragen kommen ja immer wieder und immer wieder.
Ja, sicher, klar.
Im Übrigen ist diese Dame, die hier als Hexe bezichtigt wird und verbrannt werden soll, ist übrigens aus unserer allseits beliebten Kinderserie Michel, die Haushälterin, die etwas grenzdebiler, meine ich.
Ach, tatsächlich?
Lina oder so heißt sie, glaube ich.
Ah, das ist sie, echt?
Ja.
Ah, das kann wirklich sein, ja, stimmt. Interessant. Ja,
ich lüge. Klar.
Nee, ich glaube dir schon. Auch optisch passt es, glaube ich.
Ich glaube Lina.
Lina, ja, genau. Ja. Die meisten Bergmann-Filme, die er in Schweden gedreht hat, sind ja nicht alle, sind von Svensk Filmindustrie auch produziert. Und das war ja auch die Firma, die viele Astrid Lindgren-Filme gemacht hat. Das kann durchaus sein. Vielleicht waren die da auch unter Vertrag oder so. Interessant, ja. Sie hat übrigens gerade geschrien wie ein kleines Kind, ne, als die beiden weg sind, also wirklich sehr überzeichnet, baby-like sozusagen.
Naja, man weiß ja jetzt auch nicht, aufgrund welcher Verhaltensweisen sie jetzt als Hexe bezichtigt wird. Vielleicht ist sie ja sogar, vielleicht hat sie ja eine Behinderung oder irgendeine Verhaltensauffälligkeit.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Klar, das bekommt jetzt ja auch wirklich keine Tiefe. Am Ende taucht sie halt nochmal auf. Und Antonius Block hofft ja über sie wiederum Antworten zu bekommen.
Genau, also dabei wäre die Hoffnung, das wäre das schön, wenn doch jemand vom Teufel besessen wäre, dann müsste es ja den Teufel geben und dann gäbe es Gott.
Genau.
Das ist eine verzweifelte
Suche.
Ja. Genauso wie, und das ist immer wieder ein Missverständnis, das im Übrigen aufkommt, es gibt Zuschauer, vielleicht liegt das am schwarzen Outfit des Todes, aber die oftmals in Analysen den Tod dann plötzlich mit dem Teufel gleichsetzen und dann kommt man hier auf einen völlig anderen Kurs.
Ah, ja, absolut. Ja, ja.
Es ist im Übrigen auch, glaube ich, sogar auf der deutschen Untertitelspur dieser Blu-ray ist der Fehler, dass wenn Block eben bei der Szene stolz sagte und ich spiele Schach mit dem Tode, stand im Untertitel mit dem Teufel.
Ach, tatsächlich?
Ich glaube, es war mir aufgefallen. Ein Fehler entwickelt. Also, es ist ganz interessant.
Also das ist wirklich ein sinnentstellender Fauxpas. Das muss man ganz klar sagen. Also, das darf eigentlich nicht passieren, weil der Tod ist letztendlich hier nur ein Bote, könnte man sagen, oder ein Pförtner, sowas in der Art, der selber nicht weiß, wie er selber ganz klar hinterher zugibt, was danach passiert. Er ist nur dazu auserkoren, die Leute abzuholen sozusagen und hinüberzuführen.
Genau.
Und Gott und Teufel, die würden ja letztendlich auf ein Dahinter rekurrieren. Danach kommt noch etwas. Ne? Also ob gut oder böse sei mal dahingestellt. Aber das ist ja das, was den Ritter so fertig macht, dass weder der Teufel noch Gott sich zeigen.
Das, genau, und das spiegelt sich letztendlich auch wieder in dieser irgendwo theatralen und eben unprätentiösen Art und Weise der Inszenierung. Also der Tod ist einfach da.
Ja.
Wir sehen interessanterweise, das wirkt vielleicht dann eben für den Horror-Genre geprägten Zuschauer etwas naiv. Der Tod ist da und die Leute sitzen einfach normal rum. Also es gibt hier keine Krankheitsvorzeichen,
ja,
außer eben der Pest, die generell vorhanden ist.
Mhm.
Aber es gibt auch keine Verletzung. Das würde man sich ja am Anfang fragen. Also wieso ist der Tod jetzt bei Max von Sydow? Also ist er jetzt schon tot? Das ist ja eine ganz interessante Frage, dieses personifizierende, kommunikative Verhältnis mit dem Tod. Also was heißt das? Er ist jetzt da. Bin ich jetzt schon tot oder habe ich noch
nichts gefunden? Ja, absolut.
Also man scheint ja nichts zu haben. Also
ja,
genau. Das wird quasi ganz offen gelassen.
Das stimmt, ja. Das ist eigentlich wirklich die personifizierte Krankheit, die ihnen allen folgt. Oder sie sind eben auch alle schon dem Tode geweiht durch diese Pest. Weil du hast vollkommen recht. Also letztendlich kommt er einfach vorbei und sagt, deine Zeit ist um, das war's. Ohne Vorbereitung. Ne? Das macht es eben noch erschreckender auch.
Es war eigentlich nett, dass er nachfragt, ob man bereit ist.
Stimmt, das fragt er immer.
Daraufhin könnte man zumindest noch das Schachspiel aushandeln.
Aber ja. Aber er lüpft dann auch ziemlich schnell immer seinen tollen Umhang, was, glaube ich, immer bedeutet, jetzt hole ich dich. Also es gab schon mehrmals diese Szene, dass er den so auf die Seite tut und dann auf die Kamera zuläuft.
Ja, er muss sagen, ja gut, das ist vielleicht auch einfach eine theatrale Pose gewesen.
Ja, ja.
Die man auch ganz deutlich eben saß in dem Beichtstuhl, in dem er uns suggeriert wird, dass Max von Sydow das Gesicht des Mönches, eben des Todes, nicht erkennen kann, aber wir sehen es. Und dieses Spiel ist eigentlich eher für die Theaterbühne gewesen, weil es sieht etwas naiv, also das sage ich jetzt, ich meine das gar nicht negativ.
Ja, das stimmt, ja, absolut.
Wir sehen jetzt hier übrigens gerade eine neue Nebenfigur, die eingeführt wird. Und das ist dieser Raval, ein ehemaliger Mönch, der, auf den der Knappe trifft. Und dieser Mönch hat wohl einst vor 10 Jahren eben Antonius Block, also den Herrn des Knappen, überzeugt, wie auch immer, verblendet, überzeugt, in die Kreuzzüge zu ziehen. Also das ist auch nochmal ganz interessant, dass hier zumindest, was ich auch als eine minimale Differenzierung der Religionskritik ansehen würde, das ist schon, Bergmann behauptet nicht, die Bibel befiehlt die Kreuzzüge, sondern es fiel wohl durch eine, ja, man kann es gar nicht mehr nachvollziehen, wie man auf die Idee kam, dass das der richtige Weg sein sollte.
Mhm.
Also ich sage das nur, weil oftmals wird es so ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, dieser Film zeigt einfach das Leben in der Sinnlosigkeit des Seins oder so etwas.
Ja, ja,
also
das stimmt.
Ist ganz
ja.
So, das ist sehr vereinfacht.
Ja, das ist richtig, ja. Hier eine weitere Figur, das stumm ist ja nicht, ne, aber dieses ja, ich nenne es mal stummes Mädchen. Ich glaube, so ist sie auch im Abspann genannt. Von Gundel Lindblom gespielt, die auch zum Bergmann-Ensemble gehört. In Das Schweigen zum Beispiel hat sie eine ganz tragende Rolle. Ist sie eine der beiden Schwestern. Es spielen ja im Grunde nur 3 Leute wirklich mit in Das Schweigen. In der Jungfrauenquelle ist sie auch sehr präsent. Die Jungfrauenquelle ist optisch sehr angelehnt an das siebente Siegel. Wobei das siebente Siegel gerade bei diesen frühen, obwohl so früh ist er ja gar nicht mehr. Bergmann hat ja sehr früh angefangen, Filme zu drehen. Aber bei diesem Film in seiner Hochphase in Schweden schon heraussticht durch ein sehr durchdachtes und sehr üppiges Setdesign, finde ich. Weil es gibt viele Bergmann-Filme, die sehr karg ausgestattet sind und auch zum Teil als Kammerspiel funktionieren würden. Der hier kommt einem doch recht episch vor und auch wie so ein Roadmovie, ne, am Schluss zumindest oder ab der Mitte. Das ist schon was Ungewöhnliches bei Bergmann, finde ich.
Ja, er hat auf jeden Fall einige, ja, unterschiedliche Location einfach. Ne? Wir haben jetzt hier quasi im Freien zwar, aber eine Theaterbühne im Freien, gleich nochmal ein Wirtshaus, dann eben die Szenen im Wald, wir haben die Kinder in der Kapelle und zum Ende sogar auf einem Gut des Ritters.
Ja, so. Stimmt.
Ja. Natürlich ist das ja etwas täuschend inszeniert, es ist schon spärlich wahrscheinlich, was an Bauten wirklich vorhanden war, aber dieser Gesamteindruck eben auch einer ja, des Chronotopos, wenn wir so wollen. Also hier vergeht schon etwas mehr Zeit. Die Leute sind auf Reisen, bewegen sich eben durch den Raum. Dieser Roadmovie-Charakter in Anführungsstrichen, also ist schon auffällig.
Ja.
Also für Bergmann. Ja. Normalerweise sind sie ja noch auf einem isolierten Mikrokosmos einer Insel. Also das stimmt. Ganz offensichtlich noch ist in anderen Filmen. Also,
ja, ja. Ich habe den Film übrigens sehr spät nicht, aber im Vergleich recht spät gesehen. Also ich kannte von Bergmann zuvor Wilde Erdbeeren und Szenen einer Ehe hauptsächlich. Und den Film habe ich tatsächlich zum ersten Mal komplett erst während des Studiums gesehen. Natürlich war der vorher schon so ein, man kannte dieses berühmte Bild mit dem Ritter und dem Tod am Strand, wie sie Schach spielen. Aber ich war damals in meiner doch etwas verblendeten, noch sehr von Horror- und Splatter-Ästhetik durchtränkten meinem Filmverständnis Bergmann gegenüber sehr zwiespältig eingestellt, weil ich fand auch Wilde Erdbeeren hat mich damals nicht wirklich begeistert und so weiter, und heute ist das natürlich komplett anders. Also Bergmann gehört schon zu meinen großen, also zu den großen Filmemachern sowieso und auch zu meinen, in meinen persönlichen Vorlieben. Und das Siebente Siegel hat, als ich ihn zur Vorbereitung jetzt nochmal sah, komplett gewonnen nochmal. Also ich fand den so reich und so, vielleicht kommt das auch mit dem höheren Alter, dass man da viel mehr auch eigenen Input drin wiederentdeckt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich will noch ganz, ganz kurz sagen, wir sehen jetzt gerade eine Szene ja dieser Gauklertruppe. Wir hören im Hintergrund noch das Lied, das Jof und Mia singen, in dem es ja letztendlich auch über den Abfall der Menschheit geht und jetzt und die Strafe, die sie jetzt einholen. Und wir sehen dazu aber Bilder ihres Schauspieltruppenleiters. Mhm. Eine Figur, die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Und jetzt findet hier quasi ein Ehebruchszenario statt. Er trifft auf eine Frau, die sich als die Frau des Schmiedes herausstellen wird. Und also das ist nur ganz interessant. Wir sehen quasi eine sündhafte Szene nochmal vor dem Hintergrund dieser apokalyptischen Szenarien und so. Also das, falls man sich manchmal fragt, was sollen eigentlich diese Szenen? Die wirken nämlich beim ersten Mal schauen etwas vielleicht gar nicht so ganz passend innerhalb des anderen Handlungsstranges.
Ja.
Aber gerade darauf zu kommen, also das Siebente Siegel finde ich eigentlich an sich einen guten Einstieg in Bergmann.
Ja.
Weil er eben erstmal noch ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, konventionelle narrative Struktur aufweist. Also wir können hier ganz klar eben sagen, hier es reisen Leute von A nach B, treffen aufeinander und der Tod spielt Schach, ist quasi, ist die Rahmenhandlung.
Mhm.
Also das ist ja nicht in allen Bergmann-Filmen so.
Mhm.
Also Bergmann ist, klar, Bergmann ist natürlich einer der, ja, genau wie du eigentlich schon sagst, also dass er einer der wichtigsten oder ganz großen Filmemacher ist, ist völlig außer Frage.
Ja.
Aber persönlich glaube ich auch, das kommt erst im vielleicht auch im gewissen fortgeschrittenen Alter, weil es geht auch um sehr ernste Themen, die man erstmal vielleicht gar nicht mitkriegt.
Ja, das ist richtig. Themen, mit denen man sich halt früher vermutlich nicht so oft auseinandersetzt. Bevor wir jetzt diese großartige Szene sehen, möchte ich nur ganz kurz noch erwähnen, dass Bergmann sich darauf versteift hat ab einem bestimmten Punkt in seiner Karriere immer im Wechsel Theater und Film jeweils von einem Jahr zu drehen bzw. zu inszenieren. Also er war ständig mit Arbeit zugeschüttet, ist natürlich auch ein Autorenfilmer, hat das alles selber gedreht und inszeniert. Ein Jahr Bühne, dann wieder ein Film, dann wieder Bühne, dann wieder Film. Und so ähnlich ging auch eine Zeit lang Woody Allen vor, der ja auch ein großer Bergmann-Fan ist, wie wir ja alle wissen.
Genau, also der Bergmann eben zu seinen Vorbildern zählt. Ja, um kurz auf die Szene einzugehen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, vorher Juff und Mia gesehen, die auf komödiantische Weise theatral den Menschen die Sünden vorgehalten haben und etwas über das heranstehende Grauen quasi präsentiert haben, aber eben komödiantisch. Und das ist deren Haltung, vielleicht auch mit der Welt umzugehen. Und jetzt sehen wir, ihr Stück wird quasi unterbrochen und es zieht einen flagellanten Trupp an geistlichen und sich selbst geißelnden Menschen eben mit jeder Menge Weihrauch quasi durch dieses Dorf.
Mhm.
Also es treffen quasi zwei völlig ästhetisch unterschiedliche Varianten des gleichen Themas aufeinander.
Ja, das stimmt. Und die Schauspieler, die Gaukler, werden ja wirklich mundtot gemacht, ne? Durch dieses Übermaß an auch Performance, kann man ja sagen, ne? Weil das diese Prozession, die wir hier sehen, das ist ja eine Performance. Es ist ja auch eine Art Kreuzgang, genau, die hier vorgeführt wird. So eine Art Passionsspiel eigentlich. Ne?
Und eine Frau als Frau mit Dornkrone,
die, ja, finde ich auch sehr interessant. Genau, ich glaube, mehrere Frauen hatten sogar die Dornkrone, ja, finde ich auch sehr interessant, das stimmt. Und hier, ja, hier sieht man es mal ganz deutlich. Da hinten ist noch eine mit einer Dornenkrone.
Ja. Aber hier ist wirklich das auf die Knie fallen, das sich selbst geißeln, eine Angst, eine absolute, also eine völlig andere Variante als eben das noch mit einem, das, ja, andere war eher die Karnevalsstimmung, damit umzugehen.
Ja, genau.
Eben, und jetzt kommt auch noch eine Rede eines, ja, wie auch immer man ihn
Prediger bezeichnet, ne? Ja, ja. Der natürlich mit sehr stark mit Angst operiert und eben auch mit persönlichen Beleidigungen. Also, ja, er diffamiert hier sehr einige der Zuhörer aufgrund ihres Äußeren. Das werden wir jetzt gleich noch hören. Ja, ja, wie du schon sagst, also als Kontrastierung des Stücks, was wir eben, oder der Performance der Gaukler, die wir eben gesehen haben.
Das Interessante ist auch hierbei wieder, dass eben genau dieses Verhalten, dieses mit unglaublicher Angst arbeiten, einerseits, okay, das kann man noch verstehen, aber die Lösung nicht wirklich anzubieten im Positiven, eben das Evangelium, obwohl wir eine riesige gekreuzigte Jesusstatue im Hintergrund sehen.
Mhm.
Das ist eigentlich das ganz Faszinierende. Eben das Flagellantentum, das sich selbst geißeln, ist ja eine Sache, die der christlichen Botschaft völlig zuwiderläuft. Das aber theologisch immer wieder ein sehr strittiges Thema allerdings war, das muss ich nämlich sagen. Und es könnte sein, das weiß ich jetzt nicht, dass vielleicht im strengen Protestantismus von Bergmanns Vater vielleicht die Werkgerechtigkeit eher befürwortet wurde und nicht so sehr, dass allein durch Glauben bist du bereits erlöst. Das weiß ich nicht, weil das wäre hier, also das wäre für mich immer wieder spannend, jetzt zu diesen Leuten hinzugehen und zu sagen, ja, aber wenn ich an Jesus glaube, ist doch jetzt alles gut, dafür ist er ja gestorben. Warum schlagt ihr euch jetzt selbst? Dafür wurde ja Jesus gegeißelt, das ist doch die Message, das ist doch das Evangelium. Das ist ganz interessant, aber da gibt es in der Kirchengeschichte, in der Glaubensgeschichte, ist halt dieses Spannungsfeld zwischen Werkgerechtigkeit und das allein durch Glauben quasi, es flammt immer wieder auf, es gibt immer wieder die eine Seite, die zu sehr in die Gesetzlichkeit verfällt und auch vielleicht die andere Seite fällt auf der anderen Seite vom Pferd und so weiter, dass sowieso alles egal ist. Aber das ist ganz, ganz spannend hier auch, dass diese... ja, also diese ganz frohe, diese hoffnungsvolle Botschaft geht zumindest jetzt in dieser Prozession ja völlig unter.
Absolut, ja. Und es geht genauso weiter wie vorher, das wird sogar formal noch unterstrichen, weil der Film, wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt habe, rückwärts abgespielt wurde. Also als der Kreuzträger aufstand, das war eigentlich gedreht, wie er sich hinlegte. Und das, und jetzt ist, glaube ich, zum Teil immer noch so ein bisschen, oder zumindest vorhin war es noch, das bekommt dann so einen mechanische Bewegungen. Sehr irreale Bewegungen, ne? Also letztendlich wie Aufziehpuppen soll das hier ja wirken, ne? Das wird dadurch sehr schön dargestellt, filmisch.
Und ja, gut, dazu eben dann noch dieser Dies Irae, ist es wieder dieser
Choral, ja, genau,
der gesungen wird,
also genau,
diese eben apokalyptische Choral. Ja, und jetzt hinterlassen sie letztendlich wirklich fast verbrannte
Erde
für die Betrachter.
Ja.
Und jetzt ist wieder sehr interessant, wir sehen jetzt nämlich eben ja, den Ritter und den Knappen und eben die stumme oder die stille Dame. Und wir sehen quasi wieder ihre direkten unterschiedlichen Reaktionen auf das Vorangegangene. Wie gehen sie damit um? Also hier lehnt wirklich Antonius Block den Zynismus eindeutig ab seines Knappen.
Ja.
Lässt ihn allerdings gewähren.
Das stimmt, ja. Genau, es gibt nie einen Konflikt zwischen den beiden eigentlich. Ah ja, eine weitere wichtige Figur, eine weitere, ja, Figur, sagen wir mal, der Schmied namens
Block. Aber mit P am Anfang und G am Ende,
ja,
und nicht mit B am Anfang und CK am Ende
wie, ja, der Ritter.
Also das finde ich etwas verwirrend. Ich weiß nicht, ob die schwedische Betonung das eindeutig unterscheidet. Für den Deutschen ist es zumindest schwierig,
ja,
Block und Block.
Aber man kann ihn auf jeden Fall sehr gut erkennen durch die deutsche Stimme von Halvar, Vickys Vater, der natürlich auch einen Namen hat, der mir jetzt gerade entfallen ist, dieser Synchronsprecher, also sehr markant.
Vor, ja,
also sowieso sehr markante Synchronsprecher hier am Start sind, unter anderem ja Harald Leibniz als Antonius Block und Rosemarie Fendel wird hinterher noch auftreten, also viele große Schauspieler und große Stimmen auf jeden Fall.
Das Interessante an der Figur des Schmiedes ist letztendlich, ja, da müssen wir eigentlich mal wieder gucken, welche Ja, das hat auch wieder was sehr Theatermäßiges, muss man sagen, weil der Schmied kommt eben in seiner Berufskleidung, wenn wir so wollen. Also er kommt mit schwerem Vorschlaghammer um die Ecke und stellt sich als Ich bin Block der Schmied vor.
Ja,
das,
stimmt.
Das hat ja was, also jetzt, ohne jetzt das despektierlich zu meinen, fast vom Kasperle-Theater.
Ja, ja.
Also das
auch, ja,
Leute, und er wird ja auch weiter mit dem Hammer durch die, durch die Wälder ziehen. Also das,
ja,
ich
weiß
jetzt nicht, ob der Hammer so kostbar war in den Zeiten, aber es hat, ja, das wirkt etwas witzig, muss ich einfach sagen.
Ja.
Und diese Szenen wirken vielleicht etwas schon mal wie ein Bruch vielleicht zu der Handlung mit dem Tod.
Ja.
Also ich weiß nicht, beim ersten Mal gucken wollte ich eigentlich nur den Tod sehen und wollte wissen, wie das weitergeht.
Natürlich, klar, ja, das so ging es mir auch. Aber bei diesen Szenen muss man auf jeden Fall auch stark auf die Dialoge achten. Das verquatschen wir jetzt natürlich gerade. Es geht letztendlich um den Tag des jüngsten Gerichts und um die Apokalypse im Kern dieser Unterhaltung. Und jetzt sind wir auch weg von dieser Unterhaltung und sind wieder beim... Jetzt geht die Filmhandlung letztendlich weiter.
Genau, also wir sind mittlerweile in einem Wirtshaus, nur nochmal, also quasi, wie das hier auch deutlich wird.
Ja.
Und ja, hier treffen jetzt eigentlich Figuren zusammen, die sich bisher von an unterschiedlichen Stellen angesammelt haben. Hier ist eben der Gaukler Jof, zu dem sich der Schmied gesellt. Und der Schmied ist wohl auf der Suche nach eben seiner Frau, die wohl mit einem Schauspieler durchgebrannt ist.
Das haben wir ja gesehen vorhin.
Genau, das war quasi so.
Also der Chef des Theaters.
Genau, also Jofs Chef, wenn es wohl gemacht hat, aber Jof selbst weiß es gar nicht
wirklich.
Ne? Also ich bin gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, er ist hier so ein bisschen ironisch, also er bleibt fast ein bisschen in seiner lustigen Rolle, will ich mal sagen, die er auch...
Also ich glaube, so genau weiß er gar nicht, was passiert ist. Ne? Also es wird am Anfang mal gesagt, dass der wohl öfter schon mit den Frauen da irgendwas hatte, weil der ja vorhin diese Totenmaske auf hatte, ganz am Anfang, diesen Knochenkopf, und gesagt hat, wie sollen mich die Frauen denn so schön finden und so weiter.
Ja, das scheint schon eine seiner Prämissen zu sein, warum er diesen Job ausführt.
Genau. Also, dann, wie ja einige Schauspieler, ohne jetzt da einigen zu nahe treten zu wollen, aber es gibt einige... Ja, ich habe Unterhaltung geführt, dass die Basis von vielen Schauspielern war, mit dem Theater anzufangen, weil da eben viele Frauen waren.
Ja,
und man da zumindest Connections herstellen konnte, sagen wir es mal so. Ne? Und,
also der große Michael Caine zum Beispiel hat das auch gesagt, dass er einst den Theaterkurs wählte, weil er wählen konnte zwischen irgendeiner Sportsache, wo halt, ja, ich kann jetzt mit den Jungs im Umkleideraum stehen oder ich kann im Theaterraum gehen, wo ich der einzige Junge bin und meine Aufgabe ist sogar Mädchen zu küssen. Also und das war...
Ja.
Ja, war für ihn eindeutig und wir sind auch froh,
dass er es gemacht hat.
Dass er diese Entscheidung getroffen
hat. Weißt du, wer das auch gesagt hat? Der große Robert Englund.
Ja.
Der ist genauso vorgegangen wie Michael.
Hat natürlich dann mit Freddy Krüger eine...
Ich glaube, das ist auch
eine Maskerade angenommen, die beim weiblichen Geschlecht mit Sicherheit...
Das ist auch die einzige Verbindung zwischen ihm und Michael Caine, diese Basis des Schauspiels. Ansonsten gibt es da nicht so viel, glaube ich. Ja. Aber zurück hierzu, also Jof, wir sehen ihn jetzt als erstes, zum ersten Mal in einer wirklich kompromittierenden Situation.
Ja, wirklich, obwohl jetzt wirklich, also es ist sehr, sehr ernst inszeniert, also es ist wirklich...
Es geht ja um Leib und Leben auf jeden Fall.
Ich finde es auch anschaulich, wie er durch ehrlich versucht, eigentlich der Situation noch zu entgehen, dass er wirklich anbietet, wenn ich jemand erzürnt habe, dann gehe ich, also und so weiter.
Ja.
Also letztendlich taucht dieser Mönch Raval nochmal auf, den ich erwähnt hatte, der eben von dem Knappen schon etwas harsch angegangen wurde, weil er sie einst in den Kreuzzug quasi geschickt hat, wenn wir so wollen. Und jetzt, meint Raval ja hier, den Jof verdächtigen zu müssen, da er eben auch Schauspieler ist hier. Er wird mit Sicherheit den Mann decken, der... mit der Frau des Schmiedes abgehauen ist.
Ja, genau.
Und jetzt wird er halt gedemütigt gemobbt. Wir haben jetzt die Klasse, ja, in der Kneipe quasi, wie man es so kennt, der wird genötigt, hier auch noch einen
Bärentanz, den wir ja alle mal durchmachen mussten.
Einen Bären zu imitieren. Ich sehe nicht genau, wo hier der Bär ist, aber...
ja, könnte auch ein Hase sein oder Otto Walkes. Ja,
aber gut, die Menge tobt, würde ich sagen.
Das läuft auf jeden Fall.
Ja,
ja. Der Mönch, wie heißt er? Raval?
Raval, glaube ich. V-A-L.
Raval, okay. Klingt wie so eine Automarke.
Ja.
Der wird ja später nochmal auftauchen im Zusammenhang mit der Pest. Er wird ja verenden im Wald, an den Pestfolgen, an der Pestkrankheit. Und das ist ganz interessant, weil er ja als Mönch, so wie wir es ja verstehen würden, ein gläubiger Mensch ist. Die Angst vor dem Tod scheint in diesem Augenblick bei ihm doch ganz stark die Oberhand zu haben. Ne? In dieser Todesmoment, meine ich.
Falls er noch gläubig ist, weil er scheint ja auch nicht mehr der Mensch zu sein, der eben vor 10 Jahren die Kreuzzüge befürwortet hat. Vielleicht wollte er sich aber auch nur daraus reden, er kann auch einfach ein Betrüger sein. Also die Sachen sind nicht...
Gut, er ist ja auch sehr weltlich hier unterwegs, in der Kneipe zum Beispiel. Und ja, so, ne? Also das stimmt, ja. Jetzt wird er auf jeden Fall gebrandmarkt sozusagen.
Ja.
Ich glaub, geblendet, oder?
Ach, es geht ja nicht um mein Zeichen, quasi, das ja, eben gut eingeschnitten wird. Ja. So, jetzt sind wir wieder bei schönem, ein schöner sonniger Tag. Die Szene finde ich sehr, sehr wichtig. Antonius Block hat sein Schachbrett draußen auf der Wiese stehen, was uns ja fast sagt, der Tod ist schon da, weil
ja,
wann sie genau zusammentreffen, wann dieses Spiel fortgesetzt wird, das wird nicht so hundertprozentig geklärt.
Ja.
Aber diese Sequenz hier ist jetzt wirklich...
die ist super, die ist auch sehr wichtig.
Ja, und die ist halt sehr, sehr wichtig, weil hier Antonius Block ist einmal an den Freuden der
genau,
Existenz noch
zum teilhat. Ersten Mal sehen wir ihn auch lächelnd jetzt und so. Er sagt ja auch später, an diesen Moment werde ich mich erinnern. Und nicht an alles, was vorher passiert ist, dieser ganze Kram mit den Kreuzzügen. Ja. Das ist der Moment jetzt.
Das ist jetzt eigentlich sehr schön zu sehen. Also selbst er fühlt sich hier wohl. Er ist bei Jofs Frau, bei Bibi Andersson, die halt wirklich auch eine unglaublich positive Ausstrahlung hat.
Absolut,
also das habe ich eben auch schon innerhalb dieser düsteren Welt,
ja.
die wir einfach haben. Jetzt bietet sie ihm ja noch, oder jetzt noch nicht gleich, bietet sie ihm ja die Erdbeeren sogar zu essen an, die Milch zu trinken.
Mhm.
Sie selbst wird ja dann auch darauf zu sprechen können, das Leben sei schön, sagt sie. Woraufhin Max von Sydow direkt interveniert und sagt, für eine Stunde.
Mhm.
Das ist eigentlich sehr interessant. Er selbst empfindet das als schön, aber er kann nicht die Grundhaltung zum Leben entwickeln.
Genau, ja, ja. Genau.
Was eben aber die beiden, Jof und Mia, wohl schon können. Und das Spannende ist, dass jetzt gleich Jof ja sogar von eben dieses Malträtierens, da dieses Martyriums in der Kneipe zurückkommt.
Mhm.
Und er trotzdem direkt, oder nicht direkt, aber er schafft es durch seine Frau, durch die Zuwendung, durch die Liebe, ist er einfach wieder optimistisch und freut sich an seinem Kinde.
Das stimmt, ja.
Also die beiden haben letztendlich durch die Liebe, durch die Zweisamkeit, das scheint hier ein bisschen, das ist das Heilrezept, wie man durch die Welt kommt, wie man durch das Leid kommt.
Mhm. Also. Ja, total. Am Ende bleibt ja auch die Familie stehen. Also die Familie ist ja der Hoffnungsträger, ne? Und das kleine Kind natürlich nochmal ganz speziell.
Damit metaphorisch ich natürlich wieder Jesus. Also mich rufen Mia mit den Namen. Also das sage ich dir, das ist ja ganz interessant.
Ja.
Das würde man ja Ingmar Bergman bei seinem Image, das er hat, niemals zutrauen, dass er sowas machen würde.
Wie ich eben sagte, dieses Image ist ja durchaus kritisch zu sehen. Also ich unterschreibe das ja nicht mit gutem Gewissen, dieses Image. Also ich finde, dafür ist Bergman zu komplex, als dass man ihn als reinen Religionskritiker oder vielleicht sogar Christkritiker sehen kann.
Ja.
Das denke ich überhaupt nicht. Also die Frage ist jetzt halt, das wäre dann natürlich auch sehr platt gewesen und plakativ, wenn das Kind auch einen Namen in Richtung Jesus bekommen hätte. Das heißt ja Michael oder Michael.
Ja, damit ist aber zumindest eine Gotteszugehörigkeit. Eine
Erzengelzugehörigkeit, der auch den Satan vertrieben hat aus dem Paradies, also einen Hoffnungsträger auch sozusagen. Ne?
Oder das, ich weiß jetzt gar nicht, was Michael genau übersetzt hat, aber dass Endung El ist ja nun mal die Gotteszugehörigkeit.
Ganz genau, quasi. Genau.
Ich meine sogar, dass... was Bergmanns eigene Haltung angeht, meine ich gelesen zu haben, dass er selbst über das siebente Siegel sagte, das ist eigentlich die Phase gewesen, wo er genau die beiden Welten noch in sich hatte. Also er erinnerte sich an die christliche Prägung halt seines Elternhauses, der Glaube irgendwie, der kennt das natürlich, es ist auch noch da, aber mittlerweile ist ein starker Rationalismus, hat Einzug gehalten bei ihm und er verkörpert eben, in dem Film inszeniert er eben über differenzierte Figuren beide Seiten. Also das ist halt schon eindrücklich gemacht, weil es ist nicht so ganz einfach mit der eine ist das, der andere ist das, also ganz so leicht.
Nee, das stimmt.
Das irgendwie nicht.
Ja, also sehr komplexe Figuren auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Wer sich immer treu bleibt, ist eigentlich Joff, ne, würde ich sagen. Und Mia eigentlich auch, ne? Die bleiben eigentlich bis zum Ende.
Das Paar, also die bleiben sind, ja, und die mögen.
Das sind der feste Kern, um den sich eigentlich alles gruppiert. Und am Schluss wird das ja nochmal ganz klar und deutlich.
Sie ist auch sehr verkörpert, auch, also eben, also ja, das Treue eben, also nicht nur zu sich selbst, sondern eben auch zu ihrem Mann, da ihr Mann natürlich schon als ein bisschen. Paradiesvogel, bisschen chaotisch auffällt und denkt mal, Junge, hier, und aber sie liebt ihn einfach, was sie auch sagt, und und diese Liebe scheint sie zu tragen.
Ja.
Das Interessante ist ja auch, dass Bibi Andersson direkt mit Antonius Block im Gespräch auf dessen Frau kam, ob er denn eine hat und ob nicht jemand auf ihn wartet. Also das ist schon die zentrale Frage. Und selbst das beantwortet er nur noch in einer Rückschau mit, ja, wir haben uns auch mal geliebt, ich habe auch Lieder gespielt, ich glaube, das kommt jetzt gleich, ne? Ich habe auch Lieder gesungen über sie und ja,
genau.
Er hat halt wahrscheinlich die Sicht, aber alles geht seinem Ende entgegen.
Ja.
Das ist mal schön und wie auch immer, aber wie geht man damit um, wenn einem, um einen anderen Film zu zitieren, der Teufel in den Arsch beißt? Also der, oder beziehungsweise der Tod sich mit an den Tisch setzt, dann wird es halt,
ja,
dann wird es auf einmal knapp, ne?
Also was, ja, man fragt sich ja so ein bisschen, ob die beiden, ob das Paar auch überhaupt in irgendeiner Form diese Todesangst spürt, weil die Pest sollte ihnen ja zumindest vertraut sein, dass die hier wütet. Dass sie verbraten das eher in ihrer Kunst auf der Bühne, ne?
Sie sprechen jetzt gleich darüber. Also Max von Sydow schlägt ja jetzt gleich vor, ihr solltet nicht da, also weil die haben ja ein weiteres Ziel mit der Kunst und dann sagt Max von Sydow ihnen ja, da die Küste entlang soll die Pest wüten.
Ja.
Am besten kommt ihr mit uns durch den Wald.
Ja.
Also quasi, ja, genau, das ist immer so. Sie wären noch relativ einfach von ihrem Handwerk getrieben, würden sie sagen, das ist unsere Aufgabe und wir ziehen durchs Land.
Mhm.
Und vielleicht rettet Block sie sogar dadurch. Also dass er sie, also er rettet sie ja dann zweimal. Einmal, indem er sie in den Wald führt, also nicht zur Pest.
Stimmt.
Und dann, indem er den Tod von ihnen ablenkt und sie können die Gruppe verlassen.
Stimmt, das ist ja die zweite Vision, die Joff hat. Da sieht er ja den Tod beim Antonius Block sitzen und sie sieht es wieder nicht. Glaubt ihm aber, wenn er ihr sagt, hier, wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Das ist eigentlich ganz interessant. Also da ist die zweite Vision, die er hat. Und die letzte Vision wird dann eben dieser Totentanz sein auf dem Felsen.
Das ist halt dann die spannende Frage. Können wir jetzt ableiten durch das, was der Film uns zeigt, durch die Filmsprache? Joff ist in der Lage, Übernatürliches zu erkennen und ist deswegen, gibt es Übernatürliches? Weil das ist ja die große Frage, die der Film eigentlich stellt, weil die Protagonisten leiden darunter, eben außer jetzt Joff, außer jetzt die Gaukler, dass es wohl nichts Übernatürliches gibt. Ist ein völliger Nihilismus, oder wenn das so wäre, ist alles aus. Weil der Tod selbst, der Personifizierte, macht nur den Anschein, es gäbe was Übernatürliches, weil natürlich diese personifizierte Inszenierung des Todes ist etwas seltsam oder ist natürlich unwirklich für uns. Aber der Tod existiert ja auch bei uns im Leben. Das ist eine Tatsache. Dadurch haben wir noch nichts Übernatürliches.
Mhm.
Also das ist halt das Spannende. Gibt es, weil wenn es das gibt, dann, also wenn Joff das sieht, was wohl da sein soll, also wenn er jetzt, also seine Vision stimmt, dass der Tod da ist, dann stimmt ja vielleicht auch seine Vision des Anfangs.
Das stimmt.
Und dann gibt es jetzt Maria und Gott. Also das finde ich, das ist ja ganz interessant. Also dann wäre es ja...
Das ist ein
optimistischer Film.
Auf jeden Fall ja, absolut. Das ist ein interessanter Zugang zum Film, auf jeden Fall. Das stimmt. Weil der Tod ist ja... Ja gut, am Ende, in dem Haus von Antonius Block, da sehen ja offenkundig alle den Tod. Ne? Da steht er ja einfach schweigend in der Tür und jeder sagt nochmal was.
Weil sie aber alle sterben.
Weil sie alle
sterben. Also ich glaube, das ist jetzt der Kontext. Also anfangs sieht ihn nur Max von Sydow, weil nur er
ja.
Die Gift, aber der Tod kündigt ja an. Alle, die bei dir sind, werden sterben.
Das stimmt.
Und deswegen bricht der Block die Gruppe auf und lässt dann die Familie entkommen, damit sie nicht bei ihm sind.
Mhm.
Das wäre auch wieder, aber wie gesagt, diese Umstände des Todes, was heißt das? Wieso? Also der Tod scheint ja selbst die Ursache nicht zu wissen. Er sagt nur, ich hole dich. Vielleicht jetzt die Pest, die haben sich alle infiziert. Also jeder, der bei dir ist, wird sterben.
Genau, ja. Also er spielt ja sozusagen auch um das Weiterleben mit seinem Schachspiel seiner Gruppe. Ne? Also die Gruppe ist ja involviert in diese Schachspiele auch, ne? Muss man sagen. Also der Aufschub von Antonius Block sichert auch den Aufschub der Gruppe sozusagen.
Ja, zumindest haben wir das nachher, dieses Gefühl. Und er scheint ja einen Sinn darin gefunden zu haben, etwas Positives, dass er dann zumindest dieses Pärchen, sich liebende Pärchen retten kann mit einem noch neugeborenen Kind.
Ja.
Also wo noch das Leben noch da ist, wo die Welt weitergeht. Also das ist
einfach
ein Blick in die Zukunft. Er versteht immer noch nicht mehr, aber das zumindest gibt ihm einen Sinn.
Ja.
Deswegen ist jetzt, also wir sehen ja drei verschiedene Szenen des Schachspiels, meine ich. Ne? Ist das jetzt, also zumindest jetzt diese Szene direkt im Anschluss eben an die besagte Szene, die positive Szene für Block draußen mit den wilden Erdbeeren und der Milch, mit dem Lied, mit den Gauklern, mit einem Optimismus der Liebe und untereinander. Jetzt mit diesem Lächeln auf den Lippen sitzt er dem Tod gegenüber und spielt Schach und also hat er ein völlig positives Verhältnis. Das genau gegenteilig sehen wir zu der nächsten Spielszene, weil da ist er am Ende. Und da fällt ihm ja nur noch ein plumper Trick ein, um durchzukommen. Und
das stimmt, also, ja. Hier ist er jetzt mal wirklich, genau, hier hat er Vitalität
in sich. Er ist ja fast schon übermütig, das sagt der Tod ja auch.
Das stimmt, ja.
Und jetzt, deswegen scheint der Tod, das ist ganz interessant, weil jetzt fragt er ja nach, ach, du reist mit den Gauklern, die haben doch auch ein kleines Kind, oder?
Ach ja.
Das ist natürlich so, als würde er ihm die Laune ein bisschen verderben. Oder er gibt halt einen Hinweis, die werden dann auch sterben. Das ist halt ganz interessant. Also wird er sich deswegen als Ziel setzen, ich muss die von dem Tod trennen.
Eigentlich interessant, ob der Tod durch diese Aussage nicht wirklich als grausame Figur auftritt. Ne? Könnte man überlegen. Eigentlich sollte er ja sehr neutral sein, ne? Und nicht Leute quasi so in die Falle locken durch psychologische Kriegsführung. Ne? Das ist eigentlich ganz
das ist ganz minimal, ist das vorhanden. Man könnte das so meinen. Aber ich glaube, andererseits, er betont ja später seine Unwissenheit, er betont seine...
Vielleicht kann man es ja auch positiv sehen, weil vielleicht weiß er schon, die werden überleben. Haben die nicht ein kleines Kind? Vielleicht ist das Überleben der Menschheit ja doch gesichert oder
ja,
so.
Ja, könnte ich auch sagen.
Das ist ja überhaupt nichts, er sagt ja gar nicht, was er vorhat oder so.
Ne? Beziehungsweise wir wissen hier nicht, oder der Tod sagt ja selbst, ich habe keine Geheimnisse, ich bin unwissend, würde er noch sagen.
Ja.
Das heißt, er weiß nur vielleicht das, was er nachher sagt, alle, die bei dir sind, werden dann sterben. Hm. Er weiß auch nur, wenn ich dann komme, werden die sterben. Ich sehe nicht, dass ihr krank seid, das kann ich nicht sehen. Ich soll nur dann und dann da sein, wenn wir so wollen. Das heißt, in dem Augenblick würde er jetzt durch seinen Kommentar eben das Kind fast retten, indem er sagt, hier, ich habe vielleicht schon die Informationen, alle, die mit dir unterwegs sind, werden sterben.
ja, stimmt.
Dann, also man kann es natürlich lesen, wie man will, aber das ist halt das Spannende, der Tod scheint, er hat ja keinen Einfluss.
Ja.
Seltsam wird gleich eine der sehr, ich weiß nicht, nennt man das Burlesque, ich bin nicht ganz sicher, also die Szene mit dem Mann auf dem Baum.
Ja, so ein bisschen Boulevard, ne?
Irgendwie. Ja, aber irgendwas ist daran so, also wenn der Tod eben dann...
Selber als Ursache auftritt, ne?
Das ist das Problem, also der Selke, andererseits holt er ihn nur auf die Weise, vielleicht weil er mit seinem coolen Manteltrick nicht hochkommt. Also das ist die Variante dann, also die Szene ist etwas merkwürdig.
Also ob das eine Säge benutzt, das ist schon komisch. Ne? Und die ganze Szene, wenn wir sie jetzt vorwegnehmen, ist ja dann auch ein bisschen aufgelöst durch einen Comic Relief, weil dann ja noch so ein kleines Eichhörnchen auf den Baumstamm hüpft, was irgendwie ganz niedlich lustig sein soll. Das, und auch wieder dann wieder eine Vitalität veräußerlicht, die jetzt gerade war der Tod hier und jetzt ist trotzdem ein süßes kleines Lebewesen hier. Das ist auch eine Szene, da wird viel drüber diskutiert oder habe ich zumindest auch damals im Studium häufig mitbekommen, dass in Seminaren drüber gesprochen wurde, weil die ein bisschen rausfällt eben.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das Überbleibsel einfach sind des Theaterskriptes, weil also das Theaterstück hieß, glaube ich, dann zu Deutsch Holzmalerei. Also Woodpainting im Englischen, ich meine Holzmalerei halt in Deutsch, das Schwedische weiß ich jetzt gar nicht. Und das soll wohl relativ lustig einerseits gewesen sein, also lustiger als der Film. Da müssen halt, also das muss, das muss auch der Hintergrund gewesen sein. Also sie wollten schon das Publikum reizen, wahrscheinlich genau wie die Gauklergruppe es tut. Wenn ich mich recht entsinne, ist aber zum Beispiel das Ende auf jeden Fall so, dass der Tod im Publikum sitzt.
Ah, okay.
Also das hat wohl einen unglaublich düsteren Ausklang gehabt, dieses Stück. Obwohl es einerseits sehr lustig war, vorher hat es dann eine sehr, also muss wohl da so eine gewisse Wirkung gehabt haben, dass das Publikum schon suggeriert kriegt, hier, ja, alle kommt mit, ne?
Ja, okay, ja.
Und mittlerweile sind sie wahrscheinlich alle mitgegangen.
Ja, das könnte durchaus sein.
Also die jetzt von der Premiere. Ich weiß ob das
Stück gegenwärtig irgendwo aufgeführt wird. Die Chancen sind auf jeden Fall recht groß, das ist wohl wahr, ja. Wie auch viele dieser Schauspieler ja nicht mehr leben. Max von Sydow, wie gesagt, erst vor einigen Tagen gestorben. Da haben wir uns in einem Vorgespräch auch schon mal drüber unterhalten, dass es eigenartig ist, ihn hier zu sehen auf der Suche nach einer Antwort über Gott und den Teufel und Spiritualität und Religion und Glauben und auch eben seinen eigenen Tod mit einbezieht, diese Figur. Und jetzt wissen wir, wann dieser Schauspieler gestorben ist. Wir kennen sein ganzes Leben, wir konnten seine Karriere verfolgen. Das wusste er hier noch nicht zu diesem Zeitpunkt, als er drehte. Das ist komisch.
Also wir sind jetzt, also wir kennen quasi die Stunde seines Todes jetzt und wir könnten die Fragen beantworten, die er hier noch hätte. Und
so. Ja, aber Antworten darüber, was danach kommt, ob
die
das ist, die können wir auch nicht liefern.
Also, ja, gut, wie vielleicht, aber vielleicht, er jetzt.
Vielleicht fällt mir noch was ein.
Ja,
aber also er könnte es jetzt, ja. Wenn das, ja, das ist natürlich sehr menschlich gedacht jetzt alles. Aber das ist halt immer eigenartig. Dafür ist Film natürlich auch großartig, weil das eben, um Tarkowski zu zitieren, diese versiegelte Zeit ist, wo Leute ja wirklich ja, noch lebendig sind, ne? Anders als auf Gemälden, auf Fotos und auch in der Literatur. Hier sehen wir ja wirklich de facto Abbildungen und auch wirklich physische Abbildungen auf einem Filmstreifen von Menschen, die es mal gegeben hat. Und das die, ist ja, ja was Vitales, das ist ja was physisch Lebendiges auf jeden Fall.
Und die in diesem Augenblick halt leben. Also das ist halt durch die bewegten Bilder, sie leben jetzt. Auch Ingmar Bergman lebt in diesem Augenblick und sitzt höchstwahrscheinlich hier, wo wir sitzen, ungefähr, also auf der, also hinter der Kamera eben.
Genau.
Das ist halt, ja gut, das ist immer wieder interessant. Er lebt jetzt in dieser Gegenwart, die jetzt da eben
absolut,
durch das bewegte Bild eben so real wirkt.
Ja.
Interessant dabei jetzt eben, jetzt sind wir mittlerweile im Wald, der Schmied ist auch noch mitgekommen und findet eben seine Frau in Händen des Schauspieltruppenleiters und so weiter. Und das Interessante ist, dass sich hier zwei Menschen einfach töten wollen oder er zumindest ihn. Also der Tod wird hier ganz klar thematisiert, nicht mehr durch die Pest, nicht mehr durch was, durch eine Force Majeure.
Ja. Zitat Kap der Angst.
Ja, genau. sondern wirklich geht es jetzt hier eigentlich gut. Es geht natürlich um die Sünde, um den Ehebruch, aber irgendwie auch zwei, ja, einfach sich streitende Menschen und sie wollen sich immer den Schädel einschlagen.
Ja.
Und das Ganze wird jetzt gleich, also vielleicht liegt da auch ein Hintergrund drin für die folgende Szene auf dem Baum, aber der Tod wird quasi verspottet und ausgetrickst, indem der Schauspieler jetzt einfach nur seinen Tod inszeniert. Er nimmt ja jetzt ein Trick-Klappmesser und suggeriert quasi, er tut so, als würde er sich erstechen, damit er erstmal den Schmied vom Hals hat.
Ja, richtig.
Und danach klettert er ein bisschen großkotzig oder dann noch auf den Baum und dann kommt der echte Tod. Das hat natürlich ein bisschen...
Also diese ganze Sequenz jetzt hier, die ist durchgehend theatral. Ne? Also im Hintergrund haben wir auch immer den Knappen, der das Ganze kommentiert. Ja. Fast wie so ein, wie so ein Kommentator, der außerhalb steht sozusagen, der sich das einfach nur ansieht als Zuschauer. Und das läuft eigentlich weiter bis zur Szene mit dem Baum, die gleich kommt. Ne? Wenn das Eichhörnchen kommt, dann sind wir eigentlich wieder in einer ernsthaften Szenerie. Hier sind wir jetzt wirklich in einem Possenspiel, könnte man sagen, angekommen.
Genau, das meinte ich auch eben mit Burlesque. Irgendwie hatte ich diesen Begriff, aber das war genau eben dieses Possenhafte.
Passend zum Film hören wir übrigens gerade im Hintergrund, das wird auf jeden Fall jetzt auch zu hören sein, die Kirchenglocken. Um 7 Uhr, 19 Uhr, jeden Abend und jeden Morgen um 7 Uhr, wohlgemerkt. Also,
vielleicht sollten wir auch eben zum Kontext des Lokalkolorits auch noch erwähnen, falls diese Aufnahme in fernen Jahren einmal gehört wird. Also, wir schreiben heute...
Wenn wir gesagt, alle nicht mehr sind.
Genau. Wir schreiben heute, wie gesagt, den 14. März 2020 und das bedeutet, dass gestern für uns in NRW Entscheidungen getroffen wurden über den Umgang mit dem Coronavirus. Wie sieht das auch aus, mit Schulen, die geschlossen werden... Also ohne jetzt zu pathetisch zu sein, aber abgesehen von dem Anlass, dass Max von Sydow nun von uns gegangen ist, diesen Film zu nehmen, passt fast noch etwas dieses, dass Leute sich fürchten voreinander und vor ansteckenden Krankheiten, auch wenn wir hier nicht die Pest haben. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine Gleichsetzung vornehmen, aber das mag sein, dass das vielleicht auch unsere Wahrnehmung der Thematik irgendwo latent beeinflusst.
Könnte sein. Den Film hatten wir schon recht lange auf dem Zettel, dass wir den gerne mal besprechen wollten. Und diese beiden Faktoren haben eigentlich schon irgendwie den Ausschlag gegeben, das jetzt relativ zügig zu machen, muss man schon sagen. Das ist auch einer unserer beiden, also kann man ja sagen, wir mögen beide den Film sehr gerne. Und in Bergmans Oeuvre gehört der auch zu unseren beiden Favoriten. Und wie bei vielen Bergmann-Filmen fehlt, soll ich es sagen, ohne jetzt zu großkotzig zu wirken, aber sagen wir mal also überhaupt diese Kommentierung eines Films von Bergmann über die Filmlänge hinweg gibt es nicht zu häufig, sagen wir es mal so. Es gibt zwei, drei Sachen, aber nicht so viele. Und beim Siebenten Siegel eben noch gar nicht. Und deswegen hatten wir den ausgewählt unter anderem. Und wie wir sehen, konnten wir bisher auch recht viel sagen.
Also ich glaube, man kann hier auch eben unter so viel verschiedenen Aspekten natürlich diesen Film betrachten und das ist auch wirklich ein gefundenes Fressen für
die Geier,
für die Geier, für die Studenten wollte ich sagen, also den Studenten an sich. nein, jetzt so wirklich, also ja, für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten oder sowas, weil es gibt endlos einfach Themen. Ich meine, wurde mit Sicherheit auch viel drüber geschrieben, das ist klar.
Ja.
Aber Über den Tod im Film generell, über religiöse Themen, über eben zum Beispiel diese ästhetischen, diese Stilüberschneidung, diese Genre vielleicht, in Anführungsstrichen Genre, dass du jetzt auch meinst, mit Possenhaften noch dabei, also diese, oder die Art des Komödiantischen und was weiß ich alles. Also es gibt ja Unmengen an Sachen, die man betrachten könnte.
Ja. Das stimmt. Und wie wir vorhin schon sagten, wenn man den Film zu früh sieht, also es gibt vielleicht welche, die finden den mit 15 Jahren schon ganz toll, das kann natürlich sein. Lass mich das gerade noch sagen, es kommt hier der Sensenmann mit Säge. Also man warte bitte vielleicht 10 bis 20 Jahre und schaue diesen Film dann nochmal. Also es wird so viel im Leben passieren, was man auf diesen Film projizieren kann, und dann ist er ganz neu wieder am Entstehen.
Ja. Völlig. Also muss auch wirklich, also es werden auch manche Sachen in den Monologen, Dialogen relativ dicht formuliert. Also da kann man auch ruhig mal zurückspulen oder mal Pause drücken oder sich einen Untertitel anmachen und Pause drücken und eigentlich mal schauen, was gesagt wird. Mhm. Also gerade wenn auch der Knappe redet, der eben in einem gewissen Zynismus das Ganze kommentiert oder auch in einer gewissen Härte einfach und Gefühlskälte.
Ja, ja. Weil, das sehr schön. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wie er gerade sagte, so spät abends noch Holzfäller im Wald, merkwürdig.
Ja, vor allem an meinem eigenen Baum. Ist
ein bisschen. Vor allem Holzfäller.
Also man kann hier wirklich sagen, weil die Szene ist bewusst irgendwie humoristisch inszeniert.
Ja, ja.
Vor allem, da er jetzt darauf verweist, du kannst mich ja nicht töten oder so, weil ich habe eine Vorstellung morgen, nee, die ist abgesagt wegen Todesfall. Also der Tod sagt das.
Ja, ja.
Das ist schon,
den abgesagt, wegen Todesfall.
Das ist, genau, hier will er noch den Tod täuschen, dieser Mensch, indem er behauptet, er hätte Familie. Tod ist mir klar, dass das nicht so ganz stimmt.
Die Frage ist, du hast vielleicht sogar recht, dass das jetzt ein Pendant ist zu seinem Umhangtrick, den er sonst immer macht, weil es ist ja gar nicht gesagt, dass er jetzt stirbt, wenn der Baum umfällt. Also das,
ja gut, das ist das Interessante, wir sehen halt auch daraus nicht mehr. Also wir sehen jetzt einfach einen Baum, der kippt. Wie das mit dem Eichhörnchen klappt, bin ich immer noch, ist ein Schnitt zwischen?
Das weiß ich auch nicht genau.
Oder Zufall,
vielleicht war gar nicht das einfach da, aber Zufall.
Ja gut, da hat man danach.
Komm, lass laufen, das sieht gut aus.
Ja gut, können wir erstmal machen.
Ja.
Genau, und nach diesem Zwischenspiel hier, diesem etwas possenhaften, ich finde diesen Begriff gut. Ja. Ich hoffe, er passt. wenn unser hochverehrter
Professor Dr.
Kühnel.
Ja.
Wenn er jetzt hier wäre, er könnte das mit Sicherheit aufklären, differenzieren, wie auch immer uns belehren oder hoffentlich zustimmen.
Ich würde sogar sagen, wenn er noch leben würde, dann hätte ich ihn als drittes Mitglied für diesen Kommentar mit Sicherheit mal angefragt, ob er mitmachen würde.
Ja, also wäre auf jeden Fall ideal. Also
das wäre sehr gut gewesen, sehr fruchtbar auf jeden Fall. Ja, aber leider ist das nicht mehr so. Ja. Übrigens ein wir sprechen jetzt einfach hier so, als müsste den jeder kennen. Ein sehr renommierter Mediavisten-Professor, bei dem wir beide studiert haben, vor inzwischen schon recht vielen Jahren.
Genau, also er hatte quasi eine Zeit lang an der Uni Siegen einen Großteil der filmwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen, also die auch über die Germanistik, glaube ich, liefen, ne? Und sowas.
Ja,
so, ne?
Genau.
Und dann deswegen haben wir beide quasi, auch wenn offiziell Literaturwissenschaft, eben auch zusätzlich einen starken filmwissenschaftlichen Einschlag in unserem Studium gehabt.
Das hat auf jeden Fall mit Jürgen Kühnel zu tun gehabt, mit Sicherheit. Ja. So, jetzt taucht wieder diese Besessene auf, die wir eigentlich schon fast vergessen haben. Jetzt ist sie plötzlich wieder da.
Ist auch ganz interessant, dass erstmal jetzt zum Beispiel Joof hilft, diesen Wagen, in dem jetzt diese vermeintliche Hexe transportiert wird, also hilft da aus dem Schlamm zu ziehen, und dann ist der Pferd, also eigentlich unterstützt er jetzt diesen Vorgang des Verbrennens.
Ja, auch, ne? Ohne zu wissen, was da
passiert. Ja, erstmal hilft er einfach nur den Menschen, die da mit einer Kutsche durch den Wald ziehen.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, und jetzt kommt halt wirklich wieder eine ungeheure ernste Szene. Also das ist, es ist interessant, also diese Szenen, die haben wirklich, also man merkt, glaube ich, wirklich diesen Theaterhintergrund von Bergmann einfach. Ne? Also das wäre auch wieder, das könnte einfach eine Umschreibung innerhalb eines Theaterstückes sein. Szene so und so, Kutsche im Wald. Vor dem Hintergrund, es geht um eine Verbrennung, um sonst was. Und darauf, also könnte in einem Shakespeare-Stück auch sein. Das könnte jetzt bei, weiß ich nicht, Heinrich der Fünfte irgendwo im Wald auch, also ich habe keine Ahnung, so irgendwie. Und jetzt kann man dieses Surrounding nutzen quasi, um da jetzt entsprechende Reflexionen, Dialoge laufen zu lassen über Gott, Teufel, Tod, den Glauben, wie auch immer. Also das ist
richtig, ja. Ja, das ist großartig, auf jeden Fall, ja.
Aber man muss ihm lassen hier, also er nutzt schon noch das filmische Medium natürlich voll und ganz aus. Auch hier gibt es einige Szenen noch, also jetzt, wo sich bewegt wird. Es wird jetzt nicht an einem Platz
geblieben
eben.
Absolut.
Und generell, also man unterschätzt bei Bergmann oft das Filmische. Das ist natürlich dadurch, dass es oftmals kammerspielartig ist und vielleicht viel über die Close-Up-Sache geht. Anstatt jetzt der großen Kamerafahrten, der Actionsequenzen, was auch immer, wo es völlig ins Auge sticht, dass es filmisch ist.
Ja.
Aber man darf dabei nicht vergessen, dass eben der Close-Up vor allem ein genuin filmisches Mittel ist.
Richtig, also genau.
Wo sich das hier auch noch in Grenzen hält, also ist ja bei seinen späteren Filmen ist das weitaus wichtiger noch. Mhm.
Er hat hier manchmal, also gerade in diesem Film, sehr interessante, relativ spontane Kamerafahrten auf Gesichter, aber wirklich Fahrten. Mhm. Ganz am Anfang am Strand, wenn der Tod zum ersten Mal auftaucht, das ist sehr bedrohlich, wirkt das, und sehr unvorbereitet einfach und traumartig. Und diese kleinen Sachen, da ist Bergmann und natürlich in Zusammenarbeit mit seinen Kameramännern ein sehr großer Meister, weil man zeitweise sehr statische Bilder hat und dann diese Bewegungen doch sehr unvorbereitet kommen und dadurch eben auffallen und sehr wirken. Ne? Das muss man sagen.
Ja, und ja eben, also kein Zoom, wie du sagst, sondern wirklich eine Kamerafahrt.
Richtig, ne?
Also
genau, ja. Der Zoom ist ja verpönt. Wurde allerdings in den 70ern ja sehr gerne eingesetzt, in vielen Eastern und so. Ne? Gern unterstrich mit einem
genau. Eastern oder auch im Italo-Western.
Im Italo-Western, natürlich, klar. Ja. Und auch natürlich im italienischen Exploitation-Film sehr viel und so.
Ja, wir sind jetzt bei der Szene. Also wir sehen die Frau, die Hexe quasi in diesem Gefangenentransportkutschenwagen. Max von Sydow davor, sie unterhalten sich. Das ist halt eine Szene, die ein Pendant bildet zu dem Beichtstuhl. Er redet wieder durch eine Art Gitter, durch eine Trennung mit jemand, mit dem er hofft, der ihm einen Einblick in die andere Welt gibt oder wo er über dieses Thema spricht.
Mhm.
Also es ist immer dieses, ich möchte mit der anderen Welt reden. Ich möchte... Er sagt ja auch, wieso, es ist doch nicht zu viel verlangt, einmal hinter Gottes Vorhang schauen zu wollen, einmal oder den Gott mit den Sinnen wahrnehmen zu wollen. Ist das denn zu viel verlangt?
Ja.
Wieso versteckt er sich vor uns? Es ist halt also eine immer wiederkehrende Frage.
Und eine Frage, die Künstler sowieso und auch Filmemacher sehr oft beschäftigt. Also Bergmann hat das in vielen seinen Filmen als Grundthema, das Schweigen Gottes. Das taucht immer wieder auf, ganz stark auch in dem Film, das Schweigen. Aber auch jüngst im Kino in dem Film von Martin Scorsese, Silence, der ja auch genau diesen Titel bemüht, Silence, das Schweigen Gottes, ist das natürlich auch Thema. Ne? Und ganz anders präsentiert natürlich als im Siebten Siegel, das ist völlig klar. Aber auch ganz exotisch für die heutige Kinolandschaft, so einen Film im großen Stil ins Kino zu bringen, also Silence meine ich jetzt, sehr bemerkenswert, muss man sagen.
War ja auch schwierig, glaube ich, ne? Also das noch als Kinofilm.
Das als Kinofilm, Netflix hätte da vielleicht was regeln können.
Naja, gut, das hat sich ja mittlerweile jetzt da eingebürgert, was sich erstmal positiv auch auszuwirken scheint, zumindest auf die gewisse künstlerische Aspekte.
Ja.
Also zumindest, also es mag viele Nachteile geben, was diese Streaming-Service angeht, da muss man sich mal in Ruhe mit beschäftigen oder so. Also was jetzt gerade das Bezahlen aller Beteiligten angeht, das weiß ich nicht.
Also Jesus-Filme sind aber in letzter Zeit doch wieder, will ich sagen, in Mode, aber finden ihr Publikum. Ne? Ich denke dann Maria Magdalena, der vor kurzem im Kino lief, mit Joaquin Phoenix als Jesus Christus. Der Film mit Ewan McGregor, wie viele Tage in der Wüste? 40
nehme ich mal an.
40 vermutlich.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber wenn er sich in der Bibel orientiert,
dann sollten es 40 sein. Er hat nicht nachgezählt.
Ja.
Der Film dauert auch einfach 40 Tage, also es wird Echtzeit gedreht. zum Beispiel. Ne? Und Max von Sydow hat ja 8 Jahre nach diesem Film selber Jesus gespielt, darf man nicht vergessen, in Die größte Geschichte aller Zeiten. Ne? Also dieses Thema war in der Zeit natürlich 50er, 60er Jahre auch sehr präsent, gerade im internationalen Kino.
Genau, und da halt wirklich noch in den großen Monumentalfilmen, die natürlich ja aus heutiger Sicht vielleicht mal etwas kitschig anmuten könnten oder fast naiv, weil sie natürlich einfach die Bibel auch als einfach so verfilmen. Ne? Das ist halt auch ganz interessant. Das ist natürlich jetzt, also da ist Bergmanns Haltung hier natürlich schon sehr. Ist halt eben ein Autorenfilm.
Und keine Bibelverfilmung.
Ist sehr persönlich und so.
Ja, ja.
Andererseits finde ich es wiederum ganz interessant oder auch fragwürdig, dass zum Beispiel heute so eine einfach genaue Bibelverfilmung im großen Stil als abwegig angesehen werden würde.
Absolut,
Weil, warum? Weil man kann nicht dran glauben, keine Ahnung, nicht realistisch. Also das ist alles Quatsch, diese Argumente.
Gut, wir hatten Noah zum Beispiel von Aronofsky, der aber natürlich auch als Blockbuster...
Und ist halt eine Comic-Vorlage.
Wollte ich gerade sagen, ganz genau. Ja.
Aber eben zum Beispiel Comic-Adaptionen gibt es ohne Ende, auch andere mythologische Sachen können bemüht werden, also im religiösen, gerade christlichen Kontext wird sich dann oftmals aufgeregt. Also es darf jetzt auf keinen Fall zu ernst genommen werden. Also da muss das ja immer vom Mainstream-Publikum her.
Eigentlich interessant, dass das so...
Ja, jetzt sehen wir hier gerade wirklich eine der härtesten, verzweifelsten Szenen. Ja. Also in dem wirklich Block und sein Knappe beide eben auch, weil sie beide immer das Gleiche vor Augen haben, hier sehr schön zu sehen, wie sie hintereinander stehen und dem Verbrennen beiwohnen und hoffen noch, vielleicht kann man nicht irgendwas erkennen in den Augen, den Teufel zumindest oder eben Gott oder etwas. Und Max von Sydow spricht, ich sehe nur die Angst, es gibt nur Angst, und Jof spricht sogar von der Leere oder was, von irgendetwas,
gar nichts.
Und da denke ich mir, es kann nicht sein, für ihn ist das, es kann, wenn das so ist.
Ja.
Aber das Interessante, er sieht halt die Angst, die sehe ich bei den Menschen, das kann ich, und die Angst bleibt das für ihn, ja, das Allumfassende. Ne? Das
genau, in der Todesstunde ist dann die Angst da.
Ganz und die genau. scheint ja wahrscheinlich schon, weil er kam ja damit, also wahrscheinlich die letzten 10 Jahre in den Kreuzzügen, wie auch immer, wo du ja nur von Tod umgeben bist, hat das halt sein Leben bestimmt. Und ja, jetzt kommen wir quasi auch zur letzten Schachspielbegegnung im Wald nachts. Müsste jetzt gleich passieren.
Genau, ich glaube, vorher kommt noch der Leprakranke, also Pestkranke.
Stimmt, aber wir sehen Max von Sydow, genau, das ist eigentlich mal ganz interessant, weil wir sehen auch einmal eben, damit wir sehen, wie die anderen Figuren es wahrnehmen, sehen wir Max von Sydow alleine quasi am Schachbrett sitzen.
So wie richtig, genau. Ja, ganz genau, ja.
Und ja, unser nettes Ehepaar singen wieder ein Lied über Jesus Christus.
Ja, diese Harmonie. Wohlgemerkt
über Jesus Christus, also
ganz
über
den
Erlöser. Nicht einfach nur über,
ja,
vielleicht einen allgemeinen Gott oder eben den strafenden Gott oder was auch immer.
Also. Ja, die Frage ist jetzt halt, die man sich nach dem Film stellen kann und im besten Fall auch schon vor dem Film. Was bleibt dem Mensch eigentlich? Also ich meine, der Tod als die Gewissheit, eigentlich die einzige Gewissheit, sobald du geboren bist, bist du des Todes. Was bleibt ihm, um diese Angst, die ja vollkommen natürlich ist, weil der Tod eben das Unbekannte ist, zu überwinden? Letztendlich muss man zu der Antwort kommen, nur eine Form von Glaube, weil das Wissen und irgendeine Form von Ratio und Logik dich hier verlässt, bleibt eigentlich nur der Glaube an etwas, das dann aber wieder zur Wahrheit wird und dadurch eben auch zur Gewissheit. Das ist eigentlich die einzige Rettung, die dir die Angst nehmen könnte vor diesem unausweichlichen Zustand.
Tod. Ja, das ist, ich meine, ja, also ich würde es genauso sehen. Ich muss allerdings zugeben, ich treffe in Gesprächen natürlich auch immer mal wieder auf Menschen, die angeblich zumindest oder zu diesem Zeitpunkt noch völlig entspannt damit klarkommen, dass auch einfach alles sinnlos wäre oder jetzt nichts Übergeordnetes hätte und wie auch immer. Ich selbst muss sagen, ich habe es schon als Kind nicht so empfunden. Ich habe das Kind ist schon als irgendwie melancholisch, bedrückend, beängstigend, auch faszinierend, auch manchmal abenteuerlich empfunden, aber
alles
ich
zusammen,
weiß es nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, die wenigsten Menschen halten das wirklich durch bis zum Ende. Es gibt so eine etwas vorgeschobene, selbstherrlichen Atheismus, irgendwie so eine Haltung dabei. Und da weiß ich immer nicht, wie glaubwürdig ich den finden kann.
Ja.
Also jetzt wirklich der Atheismus, also dieses, weil das, glaube ich, das gibt es eigentlich fast sowieso nicht, wenn dann halt das Agnostische, man kann es halt nicht wissen, Atheismus wäre ja auch eine völlige Sicherheit, dass es gar nichts weiter, also oder sowas gibt. Also
wir haben da ja auch schon öfter drüber gesprochen, das hat natürlich auch mit der Zeit zu tun, in der wir uns jetzt bewegen, gehen wir weiter zurück in der Geschichte, zum 30-jährigen Krieg beispielsweise, was damals ein Menschenleben sein konnte, 30 Jahre, und wenn du zum falschen Zeitpunkt geboren bist, waren diese 30 Jahre komplett Krieg, Vergewaltigung, Tod, Hunger, Leid. Was bleibt einem in diesem schrecklichen Szenario noch anderes als zu glauben, um nicht wahnsinnig zu werden oder sich selbst zu töten? Das frage ich mich in diesem Zusammenhang.
Vor allem eben aus unserer Perspektive, wo wir eigentlich heutzutage, jetzt hier in Deutschland, in der westlichen Welt zu diesem Zeitpunkt, es für uns normal ist, wir wachen auf und überlegen, worauf habe ich heute Lust? Also ein Spaßprinzip, wir gucken, was ist das Vergnügen, wir müssen total schon gucken, ich muss noch suchen im Laden, bis ich überhaupt, darauf hätte ich nochmal Bock. Also du musst ja wirklich nur nach dem Lustprinzip denken und das ist halt unglaublich jung, diese materiellen Möglichkeiten erst einmal zu haben. Also in der Menschheitsgeschichte ist das so gering, dieses Denken, weil ja, Leid, Krankheiten, Schmerzen gehören nun mal sonst bei vielen Menschen irgendwie auch zum Alltag.
Ja.
Und auch die Religiosität ist von Anfang an dabei. Sie gehörte halt dazu. Also das ist alles, also ich finde es ein bisschen schwierig, diese Jahrhunderte, Jahrtausende alten Denkstrukturen irgendwo von einem, naja, von einem oder anderen Tag stimmt nicht, aber sagen wir innerhalb von weiß ich nicht, ein paar Jahren, Jahrzehnten, mit einem Schlag als ja. dümmlich, naiv, völlig hinterweltlerisch abzukanzeln. Mhm. Also zumindest hilft es einem überhaupt nicht bei der Betrachtung der Weltgeschichte, der Kulturgeschichte. Also so eine wertende Haltung dabei an den ja. Tag zu legen.
Das finde ich auch.
Also ja. das ja. ist... Aber dadurch denken natürlich die meisten, ja, wenn das Leben doch Spaß macht, ist erstmal okay. Und wenn es dann vorbei ist, ist halt vorbei. Das ist so ein bisschen so eine naive, wie gesagt, ich hatte es mal für ein bisschen großmäulige Art. Weil, ja, okay, wenn du eben täglich durch Spaß hast, erstmal finden kannst, dieser Spaß dir dann reicht. Das ist ja auch die Frage, ob irgendwann so richtig viel bringt einem das nämlich gar nicht mehr. Und wenn du dann noch einen schnellen Tod hast, den du gar nicht mitkriegst, okay, unter diesen ganzen Voraussetzungen von mir aus, dann mag jemand von Anfang bis zum Ende ohne einen Gedanken tieferer Art so haben oder der ihn betrügt zumindest durchkommen. Aber das ist ja faktisch alles gar nicht so. Also bei den meisten Menschen zumindest nicht.
Ja,
also,
das ist richtig. Ja,
also eben selbst heute, obwohl wir diese Luxusumstände haben. Aber man kriegt ja nicht alles, was man will.
Das bringt uns wieder zum Thema Corona natürlich irgendwie zurück, weil es für uns jetzt hier zunächst mal ein kleiner Einschnitt erstmal nur ist. Also er wirkt groß, aber für unser Privatleben, ich spreche jetzt auch ganz speziell zum Beispiel für uns beiden, ist das jetzt erstmal nicht so gravierend. Noch nicht. Wissen wir jetzt alles natürlich noch nicht. Aber es entwickelt sich eine Vorstellung davon, wie es sein könnte, weil wir das zum ersten Mal erleben in unserem Dasein und auch die Generation vor uns hat das noch nicht erlebt und die davor in dieser Form auch nicht. Also das gibt es in dieser Art nicht vorher und es ist eine Premiere. Und wenn man was Positives draus ziehen will, aus diesem eigentlich schrecklichen Szenario, dann ist es, dass man vielleicht wieder in einigen Punkten ein wenig auf die Basis zurückgeschoben wird, was ist eigentlich wichtig oder worauf könnte ich verzichten, weil der Verzicht, der ist ja komplett verschwunden aus unserer Wohlstandsgesellschaft eigentlich. Also
ja, beziehungsweise er zieht so seltsam oder nimmt so seltsame Züge an, weil er wird ja im Zuge des Klimawandels, also wird sehr viel eingefordert, jetzt gibt es sehr viel Empörungskultur irgendwo. Und dann ist schon mal dieses, die Leute predigen natürlich hauptsächlich den Verzicht gerne an der Stelle, wo er ihn selbst nichts ausmacht.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Also wer noch nie Fleisch gegessen hat oder es eh nicht so mochte, ja, der pocht auf diese Schiene. Ich könnte jetzt, da ich mich das Reisen nicht sonderlich bewegt, will ich mal sagen, könnte ich jetzt sagen, hier meine Klimabilanz ist aber, meine CO2-Bilanz ist ungeschlagen, dann verzichte bitte alle auf das Fliegen. Also da hätte ich jetzt mit dem Verzicht überhaupt keine Probleme, für andere ist es der Weltuntergang. Oder so.
Ja, ja,
also,
klar.
Ja, ja. Klar, aber von daher ist Verzicht irgendwo ist da, aber irgendwie wieder auch nicht richtig.
Ja.
Also jetzt wirklich mal zu sehen, sollte ich vielleicht, oder halt sich die Frage stellen, ist Vergnügen überhaupt diese Art des Vergnügens immer, ist das wirklich das Eigentliche?
Genau.
Dieses Pursuit of Happiness, wie es bei den Amerikanern, also in den USA so heißt, also jeder hat das Recht auf Glück, glücklich sein, ja, aber da müssen wir gucken, was ist das eigentlich?
Ja, ist richtig,
ja, und das geht natürlich viel über Selbstverwirklichung. Ich meine, das wären alles Sachen jetzt, die eben in einem solchen Film, in einem solchen Szenario abwegig wirken, diesen Menschen zu sagen, was Selbstverwirklichung, wovon redest du?
Ja.
Und auch die Selbstverwirklichung ist halt eben weil es das selbst nur ist, weil ich es selbst bestimme, fehlt halt manchmal ein Überbau, der einem irgendwie diese metaphysische, spirituelle Machtsicherheit gibt, dass man es wirklich, ich sage es mal wirklich, dass man es geil findet. Also genau das aufklärerische Ideal oder was auch so ein pubertäres Rebellentum ist mit ich will mich selbst bestimmen und so, da kann ich alles völlig nachvollziehen und da hat doch alles irgendwo seine Berechtigung. Aber es ist auch nur eine Denkweise, nur eine Haltung. Und die wäre natürlich gerade im Christlichen völlig zu überdenken, dass man sagen würde, guck mal, da geht es eigentlich darum, Gott sagt dir, er weiß es wirklich besser, auch wenn es dir manchmal nicht so vorkommt, aber er weiß besser, er ist der Anfang und das Ende, er weiß, um was es wirklich geht. So, du hast das Buch, lies es, dann bist du dabei, sei vorbereitet und dann kannst du dich auch entspannen und alles wird gut, so in der Richtung. Ne?
Ja, ja, klar, ich verstehe schon.
Weil ich selbst kann mich ja nicht beruhigen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin das Maß der Dinge für mich selbst und so. Ja,
genau.
Okay, was mache ich jetzt da, wo ich nichts mehr machen kann?
Ja, richtig, ganz genau. Genau, das bringt uns dann ja wieder zurück zum Film. Der Tod wäre ja in diesem Fall dann der Punkt, wo du nichts mehr tun kannst, wo du einfach fremdbestimmt hinübergetragen wirst in eine andere Welt, ins Unbekannte eigentlich. Ne? Das ist dann der Punkt, das ist die Furcht, die wir, also zumindest in diesem Film hier, die Figuren in sich spüren, und diese Figuren sind ja Pendants für uns alle, soll sie zumindest sein. Ne?
Das ist eigentlich jetzt hier schön zu sehen. Wir sind jetzt zurück in Blocks Anwesen, der wohl angeblich nach 10 Jahren jetzt zu seinem Anwesen und seiner Frau zurückkehrt, mit eben der Gemeinschaft, die er dabei hat. Mhm. Diese Art der sterilen Inszenierung, also das Mangel, also das ist natürlich, hat schon was Geisterhaftes, als wären sie schon tot.
Im Übrigen, absolut. Ne?
Also diese Ebene ist ja dabei.
Das stimmt.
Seine Frau wartet fast, als würde er sie jetzt abholen können, und jetzt gehen wir zusammen vereint zumindest in den Tod. Hm?
Alle anderen sind auch geflohen vor der Pest, sagt sie ja auch. Ne? Sie ist als Einzige noch da.
Ja. Das hat ja fast hier so eine Gruselkomponente, könnte das fast sein. Mhm. So eine Geisterhaftigkeit von der Inszenierung, so wie sie an dem Kamin steht, wenn er
reinkommt. Ja, das ist schon fast so Gothic-artig. Ne?
Genau.
Ja, das stimmt.
Ja, genau diese. Ja.
Interessant, ne? Hier dieses, dass sie ihn optisch erstmal gar nicht als ihren Mann so 100%ig identifiziert. Sie, wie sie eben sagt, ne? Sie muss ihm in die Augen schauen, und irgendwo da drin ist der Mann, der mich damals verlassen hat. Sie erkennt auch den ganzen Weg, den er gegangen ist, erkennt sie jetzt. Das ist ja hier ein Pendant zum Ende des Lebens, ganz klar, was hier gesagt wird. Er auch immer wieder mit seinem "Ich bin so müde" und so weiter.
Interessant ist auch, dass er sagt, ich bereue aber nichts. Also diese Reflexion jetzt nach allem, was er hat jetzt also auch den Kreuzzug irgendwo nicht, es war jetzt, wie es sein musste, vielleicht auch, was hätte ich sonst? Es gibt ja auch, natürlich sind ja schreckliche Sachen passiert, das ist völlig unsere Frage, oder vielleicht nur schreckliche Sachen, aber die Wahrheit hätte er sonst auch nicht gefunden.
Wollte ich auch hier nicht.
Was soll ich da machen? Also irgendwie, hier kommen wir alle an. Also der Tod ist jetzt eben der große Gleichmacher, wie es hier auch heißt.
Eigentlich ein versöhnlicher Schluss insofern, auch bei ihm. Ne? Ja. Also so eine Art, er ist versöhnt mit seinem Leben. Allerdings wird der Tod ja gleich wirklich kommen in Persona. Und haben wir nochmal, es rekurriert wieder auf den Anfang des Films, aus der Offenbarung wird wieder gelesen.
Jetzt geht es eben um die Stille, die eine halbe Stunde wird zwar gesagt, aber wie gesagt, es ist es wird die Stille gelesen. Diesmal liest jetzt die Frau von Max von Sydow, also wirklich innerdiegetisch wird gelesen, nicht aus dem Off. Quasi hier angekommen in der Wirklichkeit jetzt. Ne? Ja, man hört schon etwas von draußen, und ja,
der Knappe Tod geht nachgucken, wie das ist. Ja.
Und die bisher stumme Frau scheint am eindrücklichsten auf den Tod zu reagieren. Sie wird auch gleich, man wird das auch sehen. Also das ist jetzt schon interessant, also das ist auch für den Zuschauer interessant, einfach hier. Kann auch gerne dann immer wieder mal zurückspulen, sich die unterschiedlichen Figuren zu betrachten im Angesicht des Todes
oder so. Auf jeden Fall,
also eine etwas andere Art damit umzugehen.
Interessant, dass der Tod hier durchs Fenster durch einen Lichtschein dargestellt wird zunächst mal. Ne? Das ist auch sehr ungewöhnlich. Ja. Also er nähert sich ja dem Haus. Jetzt kommt zunächst mal der Knappe zurück.
Ich meine, in diesen Bibelzitaten sind natürlich durchgehend Feuerallegorien, also Lichtallegorien auch genannt. Für den.
Ja, richtig, genau. Sich,
also,
genau, natürlich, das stimmt, ja. Also das 7. Siegel wurde wohl gerade gebrochen, könnte man sagen. Also die Apokalypse ist da.
Beziehungsweise die Stille ist jetzt vorüber, und jetzt kommt der Tod.
Jetzt kommt
eben auch Jesus. Oder die Erlösung eben auch. Das ist das Interessante, dass ja die Offenbarung, die Apokalypse eben natürlich etwas ganz Furchtbares hat mit Leid, aber sie ist ja für den Christen, für den Gläubigen zumindest, es ist ja jetzt kommt ja auch das Schöne. Und das meine ich ja, dass dieses Evangelium wurde am ehesten von denen wahrgenommen, von den Gauklern und mit Kind, von dem Ehepaar, die jetzt nicht dabei sind.
Richtig, absolut, ja.
Und die sitzen jetzt hier wiederum, die jetzt noch da sind.
Genau. Ja,
in diesem dunklen Verlies, hätte ich bald gesagt, in diesem Anwesen. Und jetzt kommt der Tod.
Ist interessant, wie sie jetzt, also das stumme Mädchen, jetzt komplett in den Fokus gerückt wird, der Aufmerksamkeit.
Und sie auch wirklich, als hätte sie es sehnsüchtig, ne? Erwartet fast, und sie will auch.
Genau, sie geht ja als Erste nach vorne.
Und jetzt kommen noch einmal unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation. Alle bauen sich jetzt auf. Alle stellen sich vor, also guten Tag, also begrüßen den Tod, bitten ihn herein.
Hm, richtig, ja.
Jetzt kommt nochmal kurz etwas Possenhaftes, weil der Schmied
wird
jetzt nicht fertig.
Gut, er bleibt ja eine possenhafte Figur auf jeden Fall bis zum Schluss.
Aber vielleicht ist das auch, also das hat etwas, fast etwas Schönes mit, wir laufen nicht weg. Wir begrüßen ihn sogar in dem Haus als edlen Herrn, der jetzt kommt.
Hm.
Und ich muss sagen, etwas Versöhnliches hierbei ist halt, der Schmerz bleibt aus. Den haben wir natürlich eben mal gesehen bei dem Sterbenden im Wald mit der Pest, das sehr, sehr grausam ist.
Und Antonius?
Genau, und Antonius jetzt eher wiederum, er betet.
Hm.
Das ist halt, er spricht zu Gott. Das heißt, er ist definitiv ein gläubiger Mensch. Das meine ich nur hier, dieser Glaube, das ist ja nicht so im Film, dass das jetzt völlig weg wäre.
Hm.
Jetzt wird zwar seitens des Knappens zynisch reagiert und oder völlig nihilistisch reagiert auf dieses Beten und Flehen.
Mhm.
Ja. Ja, es hat wirklich etwas Ergreifendes. Es ist natürlich, theatral strukturiert auch, dass natürlich hier in einem
ohne Frage, aber
sehr gerahmten Bild die Leute
klar,
zu viert stehen hier quasi.
Aber es hat was extrem Ergreifendes. Mhm. Und gerade durch die Theatralität und das lange Stehenbleiben, jetzt ist Niederknien sogar, ne? Jetzt sagt sie, ich bin bereit. Sie ist sogar die Erste, die komplett sich öffnet für den Tod. Ja.
Also die Frage, die der Tod ansonsten eigentlich in den Raum stellt, bist du bereit? Und sie...
Ja, da kommt der Schatten auf sie zu, das ist auch interessant. Und der neue Morgen bricht
an. Und jetzt eben, jetzt ist diese Szene... eben erstmal vorbei, der Tod, und wir sind wieder im Sonnenschein. Also das Unwetter, das schwere, unheilvolle mit dem Engel des Todes, den sie im Wald gespürt haben, die Nacht vorher, die Gaukler.
Ja.
Das ist jetzt vorüber, die Sonne scheint umso heller. Tja, und jetzt kommt diese berühmte Totentanzszene, die ja nachträglich erst gedreht wurde. Ne?
Richtig, stimmt, genau.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob war sie auch erst gar nicht geplant?
Das war oder nicht. Er spricht einfach in einen Off hinein, ne? Also das blickt einfach in die Ferne, das kann man auch
sagen. Nee, ich weiß jetzt nur nicht, ob die gar nicht im Skript stand und Bergmann das nachher erst
eingeht. Achso, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja.
Weil sie ist ja sehr berühmt, also ist auf jeden Fall mit anderen Schauspielern gedreht.
Richtig, genau, ja. Das ist stimmt, ja.
Aber das ist halt eine weitere, für uns eigentlich als Beweis, er sieht zumindest das, was innerhalb des Films erzählt wurde, was geschieht.
Mhm,
ob es zuverlässiges Erzählen vorher war und deswegen, wie auch immer, wir sagen können, seine Visionen entsprechen immer der Wirklichkeit.
Mhm.
Das ist noch ein bisschen fraglich und ist damit eben auch die Maria-Erscheinung so zu nehmen.
Ja,
Das kann man halt, das sind halt alles Interpretationsspielräume.
Da der Film ja eh nicht viele Antworten gibt, sondern hauptsächlich Fragen stellt, reiht sich das ja auch ein in diesen Kontext.
Ja. Aber interessant, dass er den Totentanz sogar wirklich als positiv, fast pathetisch berührt, ne?
Ja.
Beschreibt. Er ist nicht in der Angst, die er vorher im Wald hatte, sondern er sagt, in feierlichem Tanz, der Tod mit Sense zieht voran und der eine spielt noch seine Laute und sie halten sich an den Händen und, und in den, sagt er, den Sonnenaufgang oder was sagt er nochmal
sowas,
ne?
Irgendwie sowas, Und jetzt ziehen sie quasi in ein noch unbestimmtes, aber hoffnungsvolles Land, ne?
Ja.
Also in eine Zukunft.
Aber deswegen, also der Film endet mit den dreien auf On the Road.
Quasi. Sozusagen,
ja. Also auch in den Sonnenaufgang von mir aus. Also, aber eben, es geht weiter. Es könnte ein Westernende sein. Die Pilger.
Genau. Oder die Killerpilger.
Siedler, meinte ich.
Ja.
sind quasi unterwegs. Die Pilger waren eher zu Schiff.
Stimmt. The Mayflower. Ich weiß, bin gar nicht. Ah, es gibt einen Mini-Abspann. Interessant.
Ja,
der wird aber nicht lang dauern. Deswegen, also es war ein sehr fruchtbares Gespräch, sehr fruchtbarer Kommentar. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Sollten wir einmal mehr wiederholen.
Auch gerne mal mit einem weiteren Bergmann-Film natürlich. Ne?
Ja, das ist ja die Auswahl sehr groß.
Auswahl ist sehr froh. Also, ihr könnt auch gerne schreiben, welchen ihr kommentiert haben möchtet.
Auf jeden Fall, ja. Fandet Alexander in der 5-Stunden-Fassung, weiß ich nicht, ob wir das
hinkriegen. In einer Ehe ebenfalls. Dass wir,
ja.
Vielleicht sollte man dann noch einen weiblichen Gast dazu nehmen.
Ja, also in dieser Hinsicht, in diesem Schlusswort sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.